herzlich ein für morgen früh. Das Thema wird sein, wer Gott sieht, sieht immer das Beste. Ist immer im grünen Bereich. Ist eigentlich, ja, hat die Bahn frei. Er weiß, das Beste kommt noch. Es ist nicht das allerletzte, was ich jetzt hier habe. Das Beste erwartet mich. Also das Beste, wer Gott sieht. Dann am Mittwoch wird das Thema über Reinheit sein. Rein sein, rein essen, rein trinken, rein leben, rein denken. Ja, sich rein. Die Reinheit ist so wichtig. Viele Krankheiten kommen nur, weil man unrein ist, weil man die Hände nicht wäscht bei ansteckenden Krankheiten und etc. und etc. So, über Reinheit. Aber ich meine nicht nur, dass man sich Hände waschen muss, sondern auch die Seele muss gewaschen werden. Die tägliche Reinigung. So, über die Reinheit werde ich sprechen. Die Kraft der Reinheit, wenn du rein bist. Es war ja im Mittelalter wegen der Pestzeiten. In den Pestzeiten, man hat die Juden verfolgt, die Juden verdächtigt, die Juden würden da die Pest bringen und so weiter. Nein, die Deutschen oder die Europäer, die lebten dreckig. Alle schütteten sie auf der Straße. Eigentlich die Straßen waren alle voller Mist und Dreck. Und die Ratten waren es, die es übertragen haben. Und die Juden hatten ihr Geschirr, sauberes Geschirr, immer verschiedene Mahlzeiten ihr Geschirr und sie lebten in Reinheit. Und das hat ihr Leben gerettet. Die Juden haben keine Pest gehabt. Und haben gesagt, was ist der Unterschied zwischen uns und den Juden? Ja, die lebten rein. Wenn wir rein leben, wir werden diese Krankheiten dieser Welt nicht kriegen. Aber wir leben nicht rein. Wir saufen und fressen und was weiß ich, schlucken alles in uns, prüfen nicht, ist das gut, bekommt das uns oder bekommt es nicht? Reinheit. Denn ein Drittel der Bibel spricht über Essen. Gutes Essen, lieber weniger, arme Leute essen, aber gesundes Essen. Und dann, die Bibel spricht dann über positives Denken, ist wieder ein Drittel. Und dann natürlich Gebet und Gott und Glaube. Also ein Drittel Reinheit, ein Drittel positives Denken, Glauben, also positive Einstellung. Und dann ein Drittel Glaube an Gott. Über die Reinheit. Am Freitag werden wir dann das Thema haben, Worte sind Waffen, gebrauche deine Worte richtig. Die können sogar Waffen gegen dich gerichtet sein, wenn du negativ redest, negativ bekennst. Das ist genauso, da kann der Schuss nach hinten gehen. Dann am Samstag, so Gott will und wir leben, wie hört man die Stimme Gottes? Das ist hochinteressant, ich lade dich herzlich ein, dass du Gott hörst. Du würdest weniger Fehler machen, weniger Dummheiten begehen, wenn du auf den Herrn hören würdest. Die Kraft der Hoffnung. Was ist das? Hoffnung. Hoffen und Harren macht viele zum Narren, hört man so im Volksmund. Aber dieses Hoffen vergisst es. Aber hoffen auf den Herrn. Die auf den Herrn hoffen und harren, die bekommen neue Kraft, die fahren auf wie Adler, die laufen, die werden nicht müde. Also die haben Energie, die da hoffen. Und über diese Hoffnung möchte ich sprechen. Jeder Mensch hat kleinere und größere Hoffnungen oder Erwartungen. Hoffnung ist Erwartung. Was erwartest du? Was erwartest du von deinem Leben? Ja, dass ich sterbe. Verstehst? Dafür leben die meisten Leute. Das ist ihre Hoffnung. Nein, wir erwarten den Himmel. Wir erwarten Jesus. Das ist unsere Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Die Auferstehung der Toten. Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Wir leben nicht mehr im Gestern, was gestern war, sondern wir hoffen immer, was kommt? Was erwartet mich? Auf was steuere ich zu? Was werde ich erleben? Was werde ich bekommen? Ich möchte heute zuerst mal ganz vorneweg sagen, vergiss deine Vergangenheit. Von deiner Vergangenheit hast du nichts mehr. Aber von deiner Zukunft kannst du noch was haben. Also Vergangenheit schließt ab und denk nicht immer, ach, die haben mich beleidigt, die haben mich gekränkt, die haben mich bestohlen, die haben mich belogen, die haben das und das gemacht. Vergiss es. Vergiss die ganzen Pannen und Pleiten und alles, was in der Vergangenheit gewesen ist und schau nach vorne. Das ist Hoffnung. Du kannst entweder pessimistisch sein, in die Zukunft blickend, ja, ich erwarte nichts Gutes. Wenn du Kind Gottes bist, das Beste kommt noch. Komm morgen früh im Gottesdienst. Wenn du Gott gesehen hast, Gott kennst, Gott meint immer gut mit dir. Und bei Gott gibt es immer ein Happy End. Also vergiss deine Vergangenheit, löse dich davon ganz bewusst. Gestern ist gestern, kann ich vergessen. Das interessiert mich nicht mehr, was gestern war. Lösche deine Vergangenheit aus. Das musst du lernen. Oder du nimmst Tabletten und verdrängst das alles oder trinkst Alkohol oder nimmst Drogen und was weiß ich alles, damit du nicht mehr an das gestern denken musst, verdrängen. Nicht verdrängen, sondern löse dich. Gib dem Heiland ab und sag, Jesus, das war alles Shit. Jetzt möchte ich nach vorne gehen, nach vorne schauen. rede nicht mehr über die Vergangenheit. Weißt du, viele Leute, die sagen, ich löse mich von der Vergangenheit, haben immer wieder quatschen sie und bauschen es auf oder versuchen da zu buddeln, Ahnenforschung zu betreiben. Was war früher, was hat meine Mutter, wollte sie mich abtreiben, hat sie mich nicht gewollt oder was auch immer gewesen ist. Egal, ob die dich gewollt hat oder nicht, du bist jetzt da. Und jetzt mach aus deinem Leben was. Mach was Gescheites daraus. Das ist so wichtig. Also vergiss deine Mutter, vergiss deinen Vater, vergiss deine Geschichte, vergiss deine Vergangenheit. Schau nach vorne. Vergiss, was du gelitten hast. Du hast ja genug gelitten. Also vergiss die ganzen Leiden, was da alles passiert ist. Du hast lang genug dich damit gequält und lang genug bist du am Boden gelegen und lang genug hast du geseufzt und gestöhnt. Freu dich mal, lach mal über dein Leben. Versuch irgendwas zu finden, worüber du lachen kannst. Aber du kannst nur dann lachen, wenn du alles hinter dir wirfst. Nicht nur den Teufel, Satan hinter mir, sondern Sorge hinter mir, alles, was gewesen ist, hinter mir. Vergiss deine Vergangenheit. Du warst lang genug im Tal. Und Gott will nicht, dass du im Tal deine Wohnung baust und dein Zelt aufrichtest. Da musst du schnell durchgehen. Guck so schnell wie möglich, dass du durch das Tal hindurchkommst. Der Feind will dich von allen Seiten bedrängen, bedrücken und er will, bleib doch hier, denk doch an deine Vergangenheit. Der Teufel arbeitet nur mit der Vergangenheit. Er kann nichts mit der Zukunft anfangen, denn er hat keine Zukunft. Was will der Teufel für eine Zukunft dir bringen und erzählen? Auf den wartet die Hölle. Also, der hat keine positive Zukunft und keine positive Aussichten. Also, aber mit der Vergangenheit kann er dich belasten und bedrängen. Er will dein Leben nur auslöschen, dich vernichten, dich unterdrücken. Wenn er schon nicht vernichten kann, dann unterdrückt er dich und sagt, denk dran. Das verfolgt dich, denk dran. Er setzt dir zu, macht dich fertig. Und du solltest einfach Schluss machen mit diesen vergangenen Dingen, was gestern war. Die gehört das heute, die gehört auch das Morgen noch nicht. Auch diese Hoffnung. Aber die hast du von Gott. Gott gibt die Hoffnung. Dir gehört die Gegenwart jetzt und genieße diese Gegenwart. Jesus ist in dein Leben hineingetreten und jetzt hast du ihm alles übergeben, deine Schuld übergeben, deine Vergangenheit. Eigentlich hast du mit deiner Vergangenheit nichts mehr zu tun, weil du deine Sünden Gott bekannt hast, deine Fehler Gott bekannt hast, dein Leiden Gott bekannt hast, deine Schmerzen Gott bekannt hast. Und was hat es Jesus abgegeben? Warum willst du nochmals mit dem Dreck dich beschäftigen? Also ich will es nicht. Ich habe keine Lust. Ich habe so viele andere Dinge zu tun in meinem Leben, als dass ich mit der Vergangenheit beschäftige. Also mach Schluss und überlass Gott jetzt die Dinge. Er hat Jesus gesagt, Dinge, die ich nicht verstanden habe, Dinge, die mir zu schaffen gemacht haben, Dinge, die mir Kummer bereitet haben, Herr, nimm du das. So, nicht nur hinter mir, sondern dem Herrn abgeben. Und der Herr ordnet dann im Regal und der Herr rechnet dann mit den Leuten ab, die dich beleidigt haben, die dich gekränkt haben, die dich und dir zugesetzt haben. Und Gott rächt sie dafür. Warte mal, wenn du Jesus die Sachen abgibst, dann werden die Leute mit Jesus zu tun haben. Und der Herr Jesus wird dich ganz schön an die Ohren ziehen, diese Leute dann. Und sagen, mein Freund, was hast du dem angetan? Wie viel Schmerzen, wie viel Leid, wie viel Traurigkeit. Jesus ist gekommen, um das Böse, die Werke Satans zu zerstören. Und er kam, um alle Lügen zu entlarven, alle Diebe zu offenbaren. Er kam auf diese Welt, um einfach das Böse zu vernichten, auszulöschen. Das Falsche. Und da gibt es so viel Falschheit in dieser Welt. Glaub mir das. Mach nur die Augen auf und die Ohren, du wirst merken, da wird gelogen an allen Ecken. Verstehst du? Da sitzt der Chef daneben, da ruft jemand an und sagt, ich möchte den Chef sprechen. Und die Sekretärin sagt, nein, er ist nicht da und sitzt gerade daneben. Verstehst du? Wenn man nichts mit deinem zu tun hat. Das ist so raffiniert, wie die Leute lügen. Auch Notlügen sind Lügen. Verstehst du? Kleiner Neger ist Neger und ein großer Neger ist auch Neger. Verstehst du? Also da ist nichts daran zu rütteln. Der ist Neger und bleibt. Die Lüge bleibt Lüge. Weißt du, Jesus kam, um das Aufgebausche, was die Leute so, die Juden damals aufgebauscht haben. Wir sind Abrahams Kinder, wir sind die Perfekten, wir sind die Frommen, die Heiligen. Und er sagt, euer Vater ist der Teufel. Merkt ihr das nicht? Merkt ihr das nicht? Die Kraft der Hoffnung, das ist dein Glaube. Jesus ist hier. Jesus ist bei mir, er kümmert sich um mich, ich kann mich auf ihn verlassen. Der Heilige Geist ist bei mir und der Heilige Geist bleibt bei mir ewiglich. Manche Leute haben Angst, ich könnte eine Sünde begehen und der Heilige Geist verlässt mich. Der Heilige Geist hat keine Angst vor der Sünde. Der Heilige Geist deckt die Sünde noch auf. Verstehst? Er hat keine Angst vor der Sünde und er bleibt bei uns ewiglich. Auch wenn wir mal fallen und straucheln, dann nimmt er uns am Arm und sagt, stell dich mal hin auf deine Füße, geh aufrecht, Kopf hoch. Der ermutigt uns ständig. Kraft der Hoffnung ist mein Thema. Durch Jesus solltest du eigentlich ab heute so richtig aufatmend aufleben und sagen, ich habe ein Comeback. eine Auferstehung. Wir leben ein Auferstehungsleben, nicht erst, wenn wir mal von den Toten auferstehen. Wir sind jetzt schon von den Toten auferstanden. Wir leben jetzt schon in einer neuen Dimension durch Jesus Christus. Wir haben Hoffnung. Seine Auferstehungskraft wirkt in uns. Wahre Christen, denen kann es dreckig gehen, wie es auch will und soll und egal. Der Teufel kann alles mit den Christen machen, was er möchte. Christen sind wie ein Phönix. Da verbrennt es und plötzlich aus diesem Feuer kommt neues Leben. Da steht man da auf und dann winkt man. Und sagt man, Halleluja, ich bin immer noch da. Das ist Auferstehungsleben. Man steht aus der Asche auf. Aus der Asche, so wie dieser Hiob. Dieser Hiob, als er alles verloren hatte, alles kaputt war, dann sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann plötzlich kriegt er neue Kraft. Wer an Jesus glaubt, der verjüngt sich, so wie ein Phönix. Kann wieder 100 Jahre leben. Hat wieder Kraft, Power für 100 Jahre. Die, die auf den Herrn harren und hoffen, die kriegen neue Kraft. Die werden wieder von Gott ganz neu aufgeladen. Und das brauchen wir jeden Tag. Unsere Batterien müssen immer jeden Tag neu aufgeladen werden. Unsere Batterien, die verbrauchen sich so schnell, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber an meinem Telefon, wenn ich da eine Stunde, zwei Stunden telefoniere, nonstop, oder drei Stunden, da ist plötzlich piep, piep, piep und ist weg. Verstehst? Und dann muss wieder neu aufgeladen werden. Und das ist nicht schlimm, wenn du es mal piepst. Aber es ist schlimm, wenn du es nicht aufladest. Gott will dich aufladen, ganz neu, jeden Tag. Und du hast Aufgaben, Verantwortung und die Kraft wird ganz schnell verbraucht. So eine Batterie, die hält nicht lang. Gottes Kinder sollen aufgeladen werden. Sie sollen auftanken. Und Gottesdienste sind solche Tankstunden. Nicht nur Singstunden, Tankstunden sind es. Da wird man auftanken. Während wir arbeiten, wird der Herr gibt uns neue Kraft bei der Arbeit. Du verbrauchst deine Kraft, aber wirst wieder neu aufgeladen. Unsere sterblichen Teile werden durch Jesus verewigt. Je mehr wir verlieren, aufgeben, hingeben, desto mehr werden wir verewigt durch Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung. Und wir wissen, wir arbeiten nicht umsonst, wir arbeiten nicht vergeblich. Wir hören nicht umsonst Gottes Wort zu. In der Bibel heißt es ja, dass sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern es wirkt, wozu ich gesandt habe. Also, das ist Hoffnung. Und alles, was wir tun, und Geschwister und Freunde, wir sollten nicht so kleinlich sein und ängstlich sein. Bringt das was? Kommt was? Ich möchte nur effektiv sein. Meistens bist du effektiv und erfolgreich, wenn du nichts siehst im ersten Augenblick. Alles ist Saat auf Hoffnung. Wenn du so Saatkörner in die Erde steckst, als Bauer Kartoffeln in die Erde setzt oder was weiß ich, Rüben von mir aus, da siehst du auch nichts. Deswegen, es ist alles weg. Der ganze Same ist weg. Und dann plötzlich siehst du Keimlinge. Und diese Keimlinge wachsen und entwickeln sich. Es ist alles Saat auf Hoffnung. Unsere Missionsarbeit, unsere Gemeindearbeit, unsere Dienste, unsere Predigten, alles ist Saat auf Hoffnung. Und solange ein Mensch atmet, ist Hoffnung da. Und das ist die Kraft der Hoffnung. Da ist nichts verloren. Wir sollen keinen Menschen aufgeben, solange er noch Atem in sich hat. Erst wenn er tot ist, kann er sagen, naja, muss man beerdigen. Aber solange er lebt, da ist noch Hoffnung da. Und da kann sich noch bekehren. Denk nur an den Schächer. Solange er noch am Kreuz hängt und noch atmet und noch redet und noch denkt und denken kann, kann er jederzeit gerettet werden. Heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Unsere sterblichen Teile, die bekommen von Jesus Unsterblichkeit. Stell dir vor, was das bedeutet, was das heißt. Unsere sterblichen Teile, unser sterblicher Körper, das, was wir Jesus hingeben, wir geben uns in Hoffnung. Wenn ich spende, wenn ich was gebe, ich gebe in Hoffnung. Ich den Zehnten, ich gebe in Hoffnung. Also ich gebe es weg, habe ich nicht mehr. Aber Gott sagt, ich will wieder vergelten. Du kannst mich nachher testen und prüfen. Und ich werde die Fenster des Himmels auftun. Und ich werde den Segen herabschütten. Nicht nur herabrieseln, herabschütten. Das macht der liebe Gott. Der Glauben, der hat die Fähigkeit, und das ist, wenn ich so das Bild von Phönix nehme, von diesem Vogel, der aus dem Ei schlüpft, obwohl alles verbrennt, alles in Asche ist. Der Glaube, der kann sich jederzeit, jeden Tag sich neu regenerieren. Deshalb heißt in der Bibel, Römer 12, erneuert euch jeden Tag. Jeden Tag. Vielleicht gibst du ab oder auf und sagst, ja, das hat heute keinen Wert, gut, heute hat es keinen Wert gehabt, aber morgen ist ein neuer Tag. Und morgen raffe ich mich wieder auf. Ich stehe morgen wieder auf, mache wieder weiter, sammle meine Kräfte. Wir sollen also so stark sein, dass wir nicht resignieren. Aber das will gelernt sein. Deshalb die Kraft der Hoffnung entdecken zuerst in kleinen Stücken. Probier, teste Gott in den Kleinigkeiten. Vor dir liegt eine Wendezeit. Weißt du, du hast Hoffnungslosigkeit in dir und sagst, also ich bete schon für meine ganze Familie. Hör doch auf zu beten, fang an Gott zu danken für die Rettung deiner Familie. Ich bete so lange für meine Gesundheit. Hör doch auf, für deine Gesundheit zu beten. Fang an, Gott zu danken für deine Gesundheit. Verstehst du, wir sollen beten, bitte, und dann lass Danksagung. Nur Danksagung und Danksagung. Der Mensch hat Hoffnung, der dankt. Der sagt dem Herrn, was los ist, was er braucht, was ihm fehlt. Und dann sagt er, danke, 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 Jesus. Danke, dass ich lebe. Danke, dass mir nicht so geht. Du solltest eigentlich, wenn es dir schlecht geht, mal schlechte Leute angucken, denen schlechter geht's als dir. Die auf alle vier krabbeln. Dann sagst du, Mensch, ich bin noch so froh, dass ich noch aufrecht gehen kann. Dass ich nicht an der Gehhilfe laufe, nicht im Rollstuhl sitze, nicht an den Krücken gehe. Ich danke Gott, dass ich noch meine Füße gebrauchen kann, dass sie mich tragen. Gott, ich danke dir für meine Füße. Wann hast du zum letzten Mal für deine Füße gedankt? Denn die haben die meiste Arbeit mit dir. Die Hände haben nicht so viel Arbeit. Die Füße müssen dich immer hintragen, wo du hin wolltest. Deine Füße. Danke Gott für deine Füße. Und du merkst erst, was du hast, wenn du es nicht mehr hast. Du merkst, was du gehabt hast. Also der Glaubende, der ist immer dankbar, freut sich, ist voller Hoffnung. Und Gott will, dass wir die Trauerkleider ablegen. Denn derjenige, der Trauerkleider trägt, der ist ein unglücklicher Mensch, der hat keine Hoffnung, der schaut nur auf das, was war. Wo singt man Trauerlieder? Bei der Beerdigung. Da singt man Trauerkleider, singt man Trauerlieder, da sind die Klageweiber. Da wird nicht gedankt. Eigentlich sollte man am Grab danken. Also mir gefallen die Herrenhuter Brüdergemeinde, wenn die ihre Toten beerdigen, die beerdigen nicht in schwarze Särge, das ist alles in weiß. Muss ich vorstellen, nicht schwarz ist die Farbe der Hölle, des Teufels. Im Weltraum gibt es diese Farbe gar nicht schwarz im Himmel, als im Regenbogen. Da ist die Farbe schwarz nicht, in weiß. Stell dir mal vor, du kommst hier und sagst, also ich möchte nicht in schwarzen Sarg, sondern oder braunen Sarg, und ich möchte nicht, dass die Leute in dunklen Anzügen kommen, die sollen in weiß und bunt kommen. Ich habe mal ein Mädchen als Hippie, die war Hippie und beerdigt im Krematorium in Ruhleben, und ich werde nicht vergessen. Da kamen die einzigen Spießbürger, die in der Versammlung saßen, waren die Eltern von den Mädchen. Alles andere, die ganzen Freunde, die waren nur mit Rot und Blau und Grün in Weiß, und die haben eine Jazzgruppe aufgestellt, die sollen singen. Amazing Grace haben die da gesungen, verstehst du? Und um die Hände geklatscht. Die haben nicht einmal, die Christen trauen sich das nicht einmal zu singen. Aber diese Hippies, die haben das gesungen, die haben sich gefreut und sie haben gesagt, unsere Schwester, obwohl sie beim U-Bahn-Surfing ist die ums Leben gekommen, das Mädchen, und so weiter. Unsere Schwester ist bei Gott, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht großgläubig waren, als die Beerdigung stattfand. Weißt du, das war, die ganze Polizei hat zuerst mal das Krematorium umstellt, und dann da kamen Rocker mit Ketten und was weiß ich, diese Hippies und das war schrecklich. Und dann sagten sie, Herr Matthäus, wenn was ist, rufen Sie uns, drücken Sie auf den Knopf. Aber ich sage, brauchen Sie keine Angst haben, da wird nichts sein. Und das war eine Beerdigung, die mich sehr imponiert hat. Sehr imponiert haben. Und dann kamen die Eltern, also solche Freunde hatten unsere Tochter gehabt. Solche gute Freunde, die haben geweint. Da hat jeder was abgemacht von einem Ring oder Armband und auf den Sarg draufgelegt. Verstehst? So lieb haben die sie gehabt und geweint. Und die waren bewegt. Und da waren die Eltern nicht einmal so tief bewegt wie diese Hippies-Leute. Rockers und was weiß ich. Und da ist nichts passiert und die Polizei konnte heimgehen. Bis zum Schluss waren die da. Also Hoffnung. Saat auf Hoffnung. Wir soll niemand aufgeben. Ich habe mal ein Konzert gehabt, vor fast 40 Jahren. So Living Stones, das sind so ähnliche wie die Rolling Stones, aber Living Stones war eine Band, die hat ganz laut gespielt. Also da musste es Oropax mitnehmen, und also furchtbar laut. Und dann, ich habe gesagt, in meiner Gemeinde habe ich angekündigt, dass dieses Konzert ist nur für junge Leute bis zu diesem Alter. Wenn Ältere kommen, also denen wird der Kopf platzen, habe ich extra gesagt. Und was passiert? Ein 80-Jähriger kommt in die Versammlung, also einer aus meiner Gemeinde, ein Mitbruder, also der auch zumal noch gepredigt hat, kommt hin und setzt sich direkt vor der Box. Habe ich gesagt, Otto, du, das ist nichts, das ist Wahnsinn, das wird laut sein, da wird der Kopf platzen dir. Und das ist Jugendveranstaltung, das ist nicht nur normales Lieder- und Musikabend. Das ist ein Konzert, Rockkonzert. Und er saß da und da war der Saal war gepfropft voll von den jungen Leuten und die haben dann Zeugnis gegeben, waren eine christliche Gruppe, die also, welche Farbe hat Gottes Gesicht, war das ihr Thema und dann haben sie über Gott gesungen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Otto, sagte mein Kopf brummt. Das habe ich gesagt, dass dir der Kopf brummen wird. Der Kopf brummt. Und dann aber sagte, weißt du, als ich diese Leute gesehen habe, das war Saat auf Hoffnung. Saat auf Hoffnung. Die hätten auch wieder in die Disco gehen können. Aber hier sind sie im Gemeindesaal gewesen. Saat auf Hoffnung. Und wir sollen immer wieder bedenken, alles, was wir tun, ist Saat auf Hoffnung. Und da sind auch Leute zum Glauben gekommen. Ein andermal habe ich einfach eine Eingebung gehabt. Satans Messe war da irgendwo bei Nürtingen, bei Stuttgart in der Nähe. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir müssen was tun als Christen. Und jedes Mal, wenn wir was tun, segnet Gott uns. Denn Gott zahlt die Hoffnung aus. Hoffnung ist wie Bargeld. So, und habe ich gedacht, was soll man machen? Ich habe Plakate aufgehängt, Satansmesse und so weiter. Wir haben die Antwort. Und dann unsere Adresse. Satansmesse, die Leute haben die Satansmesse gelesen, die haben gedacht, also da wird was Interessantes sein, Satansmesse, wir haben die Antwort. Da nicht gleich gerade, du brauchst Jesus geschrieben oder sonst was. Nein, Satansmesse und wir haben die Antwort. Und du, der Saal war voll von lauter dunklen, finsteren Gestalten. Alle wollten die Satansmesse erleben. Und ich habe gedacht, und da war noch ein Bruder da und ich werde nie vergessen, diese Versammlung, das war auch Saat auf Hoffnung. Man sagt etwas, man setzt etwas in die Welt, man proklamiert etwas. Saat auf Hoffnung. Und als ich das alles gesehen habe, habe ich gedacht, liebe Zeit, was kann ich hier predigen? Für mich war nur eins, als ich noch auf der Toilette war und mich vorbereitet habe, da frage ich manchmal, lieber Gott, hast du irgendeine Botschaft für mich? Die kriege ich auf der Toilette. Verstehst du, dann komme ich raus und dann kam ich raus und ging gleich nach vorn. Die murmelten, wo wird hier die Satansmesse stattfinden? Wie wird die Satansmesse sein? Und so weiter. Und dann komme ich raus, gehe dann vor und sage, ich habe die Botschaft, Leute, heute für diese Satansmesse. Jesus ist Sieger. Da waren alle steif. Und dann saß einer, der dunkelste, der finsterste, der kriminellste, würde ich fast sagen, da saß ich und gehe auf den zu und sage, Jesus ist auch in deinem Leben Sieger. Und der springt hoch und liegt auf dem Boden flach. Und ich lasse ihn liegen. Weißt du, da funktioniert die Unfallwelle. Da lag er da. Soll man Arzt holen und fragen, nein. Und dann geht zum nächsten, der liegt wieder auf der Seite. Du, das war wie, weißt du, wie eine kriminelle Versammlung. Und mit Revolver, verstehst du, da lagen die da. Und die wussten jetzt, hier, wenn wir uns aufregen, was sagen, liegen wir auch auf dem Boden. Und die lagen, solange ich da predigte, Jesus ist Sieger. Wir brauchen gar nicht große Worte, große Proklamationen, große Gebete, große Gesänge. Jesus ist Sieger. Das ist so wie eine Granate, Bombe, die platzt. Und da lag da, solange ich predigte, und der ist nachher gläubig geworden, kam in der Gemeinde und hat sich so verändert durch sein Leben. Weißt du, Gott wirkt, wenn wir Mut haben, wenn wir Zivilcourage haben, wenn wir Hoffnung haben. Ohne Hoffnung, wenn ihr das keine Hoffnung gehabt hättet, hätte ich gesagt, wir bleiben lieber im Bett, Leute. Da sind wir am sichersten. Aber wenn du hast Hoffnung, du erwartest etwas, Saat auf Hoffnung. In der Bibel heißt es einmal, die zu Zeiten der Not sehen. In schwierigen Zeiten sehen, die also sagen, da wächst heute sowieso dieses Jahr nichts mehr. Die trotzdem tun, die erreichen was. Die erreichen was. Also, wir sind in der Wendezeit. Wir sollten nicht klagen und jammern und an gestern denken, früher, wenn ich so die Leute manchmal höre, Christen, früher war alles ganz anders. Früher war es viel schöner. Früher hat der Heilige Geist gewirkt. Weißt du, der Heilige Geist hat nicht abgenommen, der Heilige Geist wirkt immer noch. Amen. Der Heilige Geist wirkt immer noch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du eine ganz andere Ausgangsbasis. Du musst nicht religiös sein. Viele Menschen versuchen mit religiösen Einstellungen, ja, der Heiland sagt und so weiter. Manchmal musst du knallhart sagen und berlinerisch reden. Verstehst du? Und da musst du manchmal die Wahrheit sagen. Und manchmal So wie Jesus, der sollte da in Nazareth vom Abhang runtergestürzt werden. Die wollten Jesus umbringen in seiner Heimatstadt. Und was hat Jesus gemacht? Und er ging mitten durch sie hindurch. Wie hat er das wohl gemacht? Ich frage dich, wie hat Jesus wohl gemacht, dass er mitten durch sie hindurch ging? Er hat nicht gesagt, so, Geschwister, jetzt gehe ich da durch. Nein, der hat einen Schreier gemacht und da sind sie links und rechts Leute umgefallen, meines Erachtens. Ja, der hat Autorität gehabt, der ist plötzlich aufgetreten und die sind auf die Seite gegangen. Er hat Autorität und Macht gehabt. Er hat Autorität und Macht gehabt. Und er ging mitten durch sie hindurch. Genauso, als Jesus verhaftet wurde. Selbst bei der Verhaftung erleben wir ein Wunder Jesu. Jesus, der Malchus sein Ohr angeklebt, das ist nur das eine. Aber das andere, dann sagt er, ich bin's, ihr könnt mich nehmen. Als er sagte, ich bin's, sind sie wie tot zu Boden gefallen. Die Römer und die Judenknechte, des hohen Priestersknechte, sie lagen wie tot zu Boden. Nehmt mich und lasst diese gehen. Jesus hat Autorität gehabt. So, eine ganz andere Ausgangsbasis. Wenn du Hoffnung hast, Glauben hast in dir, das kannst du nicht so um dich haben, sondern das musst du in dir haben. Entweder hast es oder hast nicht. So. Und wenn du mit Gott wandelst, hast du ganz andere Einstellung, eine andere Weltsicht. Du schaust nach vorn, du interessierst dich nicht, was da ist. Du weißt, was ich habe, was ich bin. Ich bin ein Königskind. Und du schüttelst den Staub ab und gehst einfach weiter. Und das ist das christliche Leben mit Gott. Menschen, die Hoffnung haben, die wissen, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und du sagst Amen, und so ist es. Der Glaubende kümmert sich zuerst nur um sich selbst. Also Hoffnung fängt hier an. In 1. Korinther 13 ist interessant, am Schluss von Korinther 13, da heißt es Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube und Hoffnung hören auf. Liebe hört nicht mehr auf. So, Hoffnung ist ja nur für dieses Leben. Glaube ist auch nur für dieses Leben. Wenn ich einmal im Himmel bei Gott bin, brauche ich keinen Glauben mehr. Wenn ich einmal bei Gott bin, muss ich nichts mehr hoffen. Das ist nur für dieses Leben. Aber die Liebe zu Gott. Und diese Liebe zu Gott muss hier, heute und jetzt entstehen und wachsen. Hier muss ich das Heil begreifen. Hier muss ich Frieden bekommen. Hier muss ich die Rettung erfassen. Und hier muss ich ein Stück Ewigkeit in mir haben. Die Liebe Gottes. Alles andere hört nachher auf. Und in dem Augenblick, wo du Liebe zu Gott in deinem Herzen hast, Liebe zu Gott, nicht zu Sex und nicht irgendwie materielle Liebe oder sonst irgendwelche Art und Form von Liebe. Nein, die Liebe zu Gott. So, wenn du diese Liebe hast, kommt Glaube und Hoffnung unwillkürlich zu dir. Unwillkürlich. Versuch zuerst einmal, dich selbst zu verstehen. Wenn das Reich Gottes hinein möchte, dann musst du erst mal mit sich selber klarkommen. Bei sich selber die Dinge abhaken und erledigen. Und du musst als Mensch verschiedene Tore durchqueren, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest. Zuerst mal diese enge Pforte. Das ist zuerst mal, da muss ich durchzwängen. Weißt du, die Tür ist schmal. Wir haben immer so 1 Meter Türen bei uns. Aber die ist manchmal so schmal, da musst du nur seitlich kommst du rein. Nur seitlich. Und deshalb durch die enge Pforte. Das ist die erste Stufe. Genauso wie die Geburt. Du musst also durch diese enge Pforte. Und du musst zuerst diese enge Pforte, dass du dein Leben in den Griff bekommst, dass du die Rätsel dieser Welt, die dich umgeben, löst. Und erst dann kannst du weitergehen. Die Gegenwart musst du in den Griff bekommen, dich selbst zu verstehen, diese irdischen Probleme anfangen zu lösen. Und du hast eine ganze Menge von irdischen Problemen. Zuerst mal mach Bahn. Oder einfach bereite den Weg, dass Gott kommen kann und dass du zu Gott kommen kannst. Dann als nächstes, dass du Prioritäten setzt. Das sind auch Verpflichtungen, Prioritäten in deinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst. Und dann wird das Leben spannend. Und als nächstes, die Gegensätze, die da sind, musst du verarbeiten. Also bevor du anfängst, groß zu hoffen, musst du diese 3 Dinge erledigen und abhaken. Diese enge Pforte, ich bin entschieden. Du musst Scheuklappen dir aufsetzen, weder links noch rechts gucken, noch denken, das könnte ich auch noch mitnehmen, da gehst du verloren. Nein, du musst Scheuklappen haben und dich einfach auf das Ziel, auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist Nummer 1. Dann Nummer 2, Prioritäten setzen. Nur Jesus. Nicht nur Jesus und Buddha, Jesus und Mohammed, Jesus und Abraham, Jesus und Moses. Nein, Jesus und Matutis, nein. Du musst Jesus Nummer 1 machen. Und er ist alles und alles andere muss sich auf Jesus fixieren. Die müssen auf Jesus sich konzentrieren. Also zuerst einmal dein Leben in den Griff. dann dein Leben mit dir, mit den Gegensätzen, was da ist. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Wir sind gute Menschen. Wollen habe ich. Ich will. Aber das Vollbringen fehlt uns. Da musst du zuerst einmal all das, was du in deinem Leben so hast und das so schwer war, was so hart war, verdauen und verarbeiten, ablegen. Du glaubst gar nicht, was und wie viel du als Mensch ablegen musst. Manche sind eingepackt, eingemummt. Verstehst du? Ablegen. Nur, dass du das Nötigste hast. Ablegen. Ablegen die Furcht, den Zweifel, die Bedenken. Immer wieder, wir haben immer ein Fragezeichen. Hör doch auf mit deinen Fragezeichen. Mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. So spricht der Herr. Hoffnung. Wir ernten immer das, was wir gesät haben. Aber zuerst mal erledige das Feld. Bevor Same ausgestreut wird, muss das Feld bestellt werden. Muss zuerst mal umgegraben werden und Unkraut entfernt werden. Und dann kannst du die Kraft ausleben, die Kraft der Hoffnung. Jetzt stecke ich so ein Körnchen in die Erde. Und jetzt warte ich, bis was kommt. Wir müssen zuerst einmal die Dinge, die uns so beschäftigen, Gott abgeben. Und das ist umgraben. Gott abgeben, Gott überlassen, Gott anheimstellen, was wir nicht verstehen, was uns schwer ist, was uns hart ist. In Lukas Kapitel 19 ist eine interessante Geschichte. Gott gibt uns Pfunde und Talente. Jetzt muss ich mit diesen Pfunden und Talenten wuchern. Erst wenn du dich bekehrst, kriegst du was. Glaub nicht, dass ein Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt, nicht gläubig geworden ist, nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt die Gaben. Und erst wenn du erfüllt bist von Gott, bekommst du Gaben. Und dann kriegst du Aufgaben. Zuerst muss an dir gearbeitet werden, zuerst musst du gereinigt werden, zuerst musst du klarkommen und dann kriegst du Gaben. Und hier in dieser Geschichte, Lukas 19, Vers 13 und weitere Verse, Jesus erzählt eine Geschichte, der ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handel damit, bis dass ich wiederkomme. Also, wir bekommen, nachdem wir bekehrt sind, nachdem wir eingestellt worden sind bei Gott, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, kriegen wir Talente, Pfunde. Jeder kriegt einen Pfund hier. Alle 10 haben einen Pfund bekommen und sprach, handel, bis dass ich wiederkomme. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Du siehst genau, was Gott will. Gott will, dass dein Leben Frucht trägt. Dafür bist du angelegt. Kam der Erste, also 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht. Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du jetzt Macht haben über 10 Städte. Du siehst, dieser eine hat gewuchert, hat gehandelt und hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und zwar, er hat geglaubt, mein Geld wird das Optimale bringen. Meine Gaben werden das Optimale bringen. Und er hat seine Gaben, sein Talent eingesetzt und gewuchert. Und so ist permanent, geht's immer wieder im Leben der Menschen. Also wenn du wucherst, wenn du handelst mit dem, was Gott dir gegeben hat, nicht mit fremden Sachen, mit deinem Gut, das bringt Frucht. Und wir wissen ja die eine Geschichte, der eine hat vergraben. Der hat gesagt, oh, ich weiß, der Herr fordert von mir, wo ich nicht gesät habe und ich kenne doch meinen Herrn schon. Du kennst den Herrn nicht richtig, wenn du versteckst die Gaben, die er dir gegeben hat. Der Herr will, dass du handelst, dass du wucherst. So, dass dein Leben produktiv wird, wie wir diese Tage gehört haben. Etwas, das du produzierst. Unser Leben wird an der Frucht gemessen. 10 Pfund habe ich dazu gewonnen. Jetzt habe ich 11 Pfund insgesamt. Und ich gebe dir deinen Pfund zurück. Oh, aber 10 habe ich dazu gewonnen. Hoffnung gewinnt was dazu. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der gewinnt gar nichts. Der verliert noch das, was er hat. Und was ist passiert mit diesem einen, der sein Talent nicht eingesetzt hat? Dann sagt der Herr, nimm ihm das weg und gib ihm, der 10 hat. Dann hat er plötzlich 12 Pfund. Du siehst also, wenn du wucherst, du kriegst noch von dem, der nicht gewuchert hat, auch noch sein Talent. Die Frucht ist das, was wir rausbringen, was wir produzieren. Worte, die aus unserem Herzen kommen. Du kriegst ein Wort vom Herrn und dann machst du noch 10 Worte dazu. Das ist eine Gabe, aber du gewinnst noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Gabe dazu. Unser Leben muss sich so lang verändern und nochmals verändern und diese Hoffnung, bis es endlich Gold ist. Bis es eigentlich Frucht bringt. Bis es eigentlich endlich mal das ist, was es sein sollte. Was ist unser Leben? Und was für Werte bringt unser Leben zustande? Wuchern wir auch so wie dieser eine Mann? Ich habe 10 Pfund dazu gewonnen. Du hast mir nur 1 Pfund gegeben. Du warst nicht so großzügig zu mir, aber ich bin so großzügig mit meinem Handeln gewesen. Meine Hoffnung. Was ist unser Leben? Ist nur zuerst mal Materie, aber aus dieser Materie muss ich was rausbringen, produzieren. Glaubende Menschen schöpfen aus Gott übernatürliche Kräfte. Und die setzen sie ein. Und übernatürliche Kräfte sind Geisteskräfte. Weißt du, und der Herr sagt, und ich will die Fenster des Himmels auftun. Was ist es? Was sind die Fenster des Himmels? Gedanken, Gefühle. Das alles, was ich so in meinem Leben produziere, was ich rausbringe. Ich kann auch Stummfilmzeit haben. Und sie sagen, wir werden nicht viel produzieren, aber ich muss meinen Mund aufmachen. Steht in Martin Luther Bibel, also aber auch in anderen Bibeln steht es auch. Und da heißt es, und Jesus tat seinen Mund auf und sprach. Da sitzt doch ein Kind in der Sonntagsschule und sagt, Onkel, kann man auch mit verschlossenem Mund sprechen? Oder wenn man Mund zu hat. Er tat seinen Mund auf und er sprach. Und da steckt eine große Wahrheit, wenn du über dieses Wort nachdenkst. Er tat seinen Mund auf und sprach. Gott muss unseren Mund öffnen, dann können wir auch sprechen. Mit einem verschlossenen Mund kannst du nicht reden. Sogar Jesus, und er tat seinen Mund auf und sprach. So, übernatürliche Kraft ist, dass du deinen Mund aufmachst und einfach sprechen kannst. Wir haben hier in Berlin mal einen Pastor gehabt, in einer Pfingstgemeinde. Schon, der ist jetzt schon ein Pensionär, in Rente. Aber dieser Pastor, der wollte so gerne Lobgesang, also Zungengesang anstimmen. Aber der konnte gar nicht singen. Der hat keine Gabe des Gesangs gehabt. Und dann sagte er, oh Herr, ich möchte gerne die Gemeinde so in Singen, in Lobpreis hineinbringen, aber ich kann es nicht. Und irgendwo einmal, da waren keine Musiker da, keine Sänger da und musste vorne singen, stehen. Dann sagt er, und Geschwister, und lasst uns den Lobgesang sprechen. Da fing er an, den Lobgesang zu sprechen. Aber das wurde dann schöner und schöner und plötzlich singt er in Sprachen. Weil er nicht mehr in Deutsch gesungen hat und nicht mehr in seiner Sprache, sondern in Sprachen. Und hat Gott gelobt und er hört nicht mehr auf. Der ganze Gottesdienst war also nur ein reiner Lobgesang. Der war so glücklich in diesem Gottesdienst, also dass er jetzt Zungengesang empfangen hat und der Herr tat seinen Mund auf. Es ist nicht nur, dass man einfach singt. Gott muss uns den Mund öffnen, dass wir reden, dass wir singen, dass wir loben, dass wir danken. Auch zum Danken muss uns der Mund geöffnet werden. Sonst, danke Jesus, Amen. Ja, das kommt gar nicht bis zum Himmel an. So Gebrumme, das will der liebe Gott nicht haben. Der will mit freudigem Herzen, glücklichen Herzen, sollen wir Gott loben und danken und preisen. So, übernatürliche Kraft will der Herr uns geben. Aber wir müssen zuerst mal im Fleisch anfangen. Der hat gesagt, lass uns den Lobgesang sprechen. Steht ja in der Bibel, Jesus sprach den Lobgesang. Und lass uns den Lobgesang sprechen. Und dann sprach er, Herr, wir loben dich, wir danken dich, dir, wir preisen dich. Und plötzlich, takaparapachapatarapasata. Und singt und lobt und preist den Herrn. Und die ganze Gemeinde denkt, was ist mit unserem Pastor geworden? Der hat die Augen zugemacht und nicht mehr aufgemacht und lobt und preist den Herrn. So fing das bei diesem Bruder an. Und dann später, sobald er vorne stand, der war so glücklich im Herrn. Das sagte, das ist das, was ich brauche. Und es war ganz was anderes als nur ein gewöhnlicher Zungengesang. Ein Zungengesang gewirkt vom Heiligen Geist. Und der Herr tat seinen Mund auf und sprach. Der Herr tat seinen Mund auf und sang. Der Herr tat seinen Mund auf und er lobte. Wir brauchen das. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. So, übernatürliche Quellen. Wo finde ich die? Und Gott will uns übernatürliche Kraft und geben Geisteskraft im Wort Gottes. Wenn du dich viel mit Wort Gottes beschäftigst, plötzlich sprudelst du. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da kommt was raus. Kannst noch schütteln und schütteln, aber da kommt immer wieder noch was raus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Die meisten Leute glauben nicht an die Bibel. Die glauben weder ans erste Buch Mose noch an die Offenbarung. Es ist so wichtig, dass wir an das Wort Gottes glauben. Und alles, was geschrieben steht, ich verstehe nicht alles, aber mir ist egal. Ich glaube, dass es von Gott ist, dass es für die Menschen ist. Vielleicht gerade nicht für mich, heute und jetzt, aber vielleicht übermorgen brauche ich das Wort, was da drin steht, so. Und das nehme ich einfach als bare Münze. Wort Gottes. Jesus ist unsere ganze Hoffnung. Ohne Jesus, wir wären die hoffnungslosesten Menschen auf diesem Planeten. Wäre Jesus nicht gekommen, wir wären Juden, wir wären Buddhisten, wir wären Hindus, was weiß ich, was wir wären, Heiden, Griechen, würden da irgendwann Zeus und Jupiter anbeten. Aber wir haben jetzt Jesus gefunden. Da braucht man keine Tempels mehr und keine Kathedralen mehr und keine großen Kirchen mehr. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Fantastisch, fantastisch. Jesus öffnet uns diese übernatürlichen Quellen. Und er sagt, du, ich habe noch etwas für dich. Eine verborgene Quelle, die kennst nur du und ich, wir beide kennen es. Und ich will es zeigen. Und ich sage dir, es gibt für jeden von uns eine verborgene Quelle. Da fließt das frische Wasser, das ist unerschöpflich, da kann eine Dürre kommen, da fließt es. Meine Eltern hatten ein Anwesen, einen Bauernhof im Bayerischen Wald und wir hatten eine Quelle. Und es war fantastisch, gutes, sauberes, klares Wasser. Und das floss draußen, selbst wenn die Trockenheit da war, wenn alles austrocknete, sogar wenn das die Bäche aufhören zu fließen, aber aus der Quelle kam immer schönes, kühles Wasser vom Berg runter. Die Quelle, wenn du die Quelle hast, danke Gott. Und Jesus ist die Quelle. Alle meine Quellen sind in dir, Herr. Entdecke das, dieses Übernatürliche, die Kraft der Hoffnung. Ja, Herr, wärst du hier gewesen, mein Knecht wäre nicht gestorben. Oder mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus ist hier jetzt. Und jetzt kannst du ihn bitten. Durch Jesus haben wir die Hoffnung, einmal bei Gott zu sein. Ich sage ganz schnell, was wir alles für Hofflösungen haben, wenn wir an Jesus glauben und Jesus vertrauen. Wir werden bei Gott sein. Gott wird bei uns sein. Gott ist jetzt schon bei uns und fühlen. Aber wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, in einer wunderbaren Klarheit. Jetzt, wenn du Gott sehen würdest, würdest du tot umfallen. Es wäre genauso schlimm, als wenn du einen Atomblitz sehen würdest. Durch ihn haben wir die Hoffnung, einmal ans Ziel zu kommen. Ich schaffe es nicht, aber dank seiner Gnade, seines Erbarmens, ich komme ans Ziel, mit seiner Hilfe. Mit ihm durchwandere ich gefährliche Zonen, lebensgefährliche Zonen. Lies mal, was der Paulus alles durchgemacht hat, alles mit ihm. Durch seine Gnade war er dort und dort bei falschen Brüdern, da war er bei Räubern gewesen, da war er in Krisensituationen, beim wilden Tieren ist er gewesen, immer wieder durchgekommen. Sturm und Schiffbruch, dreimal hat er Schiffbruch erlitten, immer wieder überlebt. Und das ist der Mensch, der Hoffnung hat, an etwas glaubt, etwas erwartet, der wird überleben. Der Mensch, der nichts mehr hofft, der kann sich jetzt schon einsorgen. Der keinen Glauben hat, es wird nicht mehr anders werden. Ich bin schon dazu verdammt. Nein, wir sind nicht verdammt. Wir sind befreit von der Verdammnis, liebe Leute. Wir sind nicht verflucht. Wir sind begnadigt durch die Liebe Jesu und durch die Liebe Gottes. Begnadigt. Ich bin verdammt. Wenn du eine Hoffnung hast, einen Glauben hast, eine Vision hast von deinem Leben, dann sagst du, Tod und Teufel, rutsch mir einen Puckel runter. Ich gehe, weil Gott es will. So wie Paulus, ich muss nach Rom, mich kann niemand aufhalten. Keine Panne, kein Unfall, kein Schiffbruch, nichts. Ich muss nach Rom. Ich habe noch einen Auftrag, ich muss dem Kaiser von Rom noch das Zeugnis geben, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Wer an Jesus glaubt und Hoffnung hat, der lebt ununterbrochen im Sieg. Klingt komisch, was ich sage, aber du hast Sieg, auch wenn du Niederlage hast. Auch in den Niederlagen triumphieren wir. Das ist meine Gelegenheit. Das ist meine Stunde. Hier, Herr, hier kannst du eingreifen. Hier kannst du zeigen, was du kannst, was du bist. Hier, Herr, wo ist dein Wort? Wie der in der Bibel den Namen, den Mantel Elias zusammengerollt und steht vor dem Jordan. Wo ist der Gott Elias? Und schlägt in den Jordan und Jordan teilt sich und er geht trockenen Fußes hindurch. Wo ist der Gott Elias? Wir müssen wieder anfangen, an die Bibel richtig zu glauben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Unser Leben ist ein ständiger Kampf, das wissen wir. Wir werden von der Stunde unser Empfängnis bis zu unserer Todesstunde, wir werden immer wieder kämpfen müssen und nochmals kämpfen müssen. Also wenn du denkst, ich habe mich bekehrt, jetzt werde ich keine Kämpfe mehr haben, dann geh gleich nach Hause. Du bist hier am falschen Platz. Wenn du an Jesus glaubst, wir müssen durch Stürme, wir müssen durch Gefahren, wir müssen durch Krisen, durch Katastrophen und so weiter. Aber in dem allem überwinden wir weit. Wir kommen immer wieder hoch, schütteln Staub ab, putzen uns ab und sagen, hallo, ich bin noch da. Wie ein Phönix, wir stehen wieder aus der Asche auf. Wie ein Phönix. Und deshalb, Leute, brauchen wir den Heiligen Geist. Der wird bei euch bleiben, ewiglich, auch in den Krisenzeiten. Auch wenn wir niedergeschlagen sind, entmutigt sind und von allen Geistern verlassen, der Heilige Geist verlässt uns nicht. Wir sind von Anfang bis zum Schluss dem Sterben ausgesetzt, aber immer wieder kommen wir hoch und wir leben erstaunlich. Wir leben. Wir geben uns nicht auf. Wir kapitulieren nicht. Christen kapitulieren nicht. Du sagst, bitte? Ja, doch. Alles Lebendige kämpft gegen den Tod und setzt sich durch. So eine kleine Pflanze irgendwo, warten wir noch ein paar Monate, ein paar Wochen. Da kommen diese ganzen Keimlinge durch die Betondecke. Die kommen, das Leben setzt sich durch. Und wir müssen als Christen lernen, uns durchzusetzen. Das ist, wenn du Hoffnung in dir hast, setz dich durch. Zu Hause, in der Familie, wo auch immer, im Geschäft, du setzt dich durch. Du wirst nicht Ellenbogen benutzen. Die meisten Leute denken, wenn ich Ellenbogen benutze, dann setze ich mich durch. Nein, wir müssen auf ganz andere Art und Weise uns durchsetzen. Mit der Kraft Gottes. Mit der Kraft Gottes. Weißt du, da schimpft die Frau und der Mann und regen sich auf, das ist durcheinander. Du bist ganz still und lächelst. Das ist Durchsetzen. Ganz lächelst. Oh. Und du strahlst etwas aus, eine ganz andere Atmosphäre, einen ganz anderen Geist. Komm, hör auf mit diesem blöden Grinsen. Verstehst du? Die regen sich auf, wenn du lächelst, wenn du fröhlich bist. Die verkraften das nicht. Der Teufel verkraftet nicht einen guten, positiven Geist. Das verkraftet dich. Und du sagst, und dann machst du nickst mit dem Kopf, sagst, ja, ja. Aber in dir ist ein anderer Geist. Und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir einen anderen Geist haben. Und dieser Geist ist ein Geist der Hoffnung, der Erwartung. Der Heilige Geist hilft uns, gegen die ganzen Parasiten und das ganze Gesindel zu kämpfen, gegen alle Eindringlinge, alle, die uns angreifen, alle, die uns verspotten. Ja, wie heißt es in der Bibel? Es ist nicht so, aber es ist so, wie es gesagt ist. Wenn dich jemand auf die eine Backe haut, biete auf die andere. Verstehst du? Das ist Überwinderleben. Macht nichts aus. Tut mir nicht weh. Und dann die andere Seite. Tut mir nicht weh. Verstehst du? Es ist ein Geheimnis. Wenn du Gott in dir hast, bist du auch schmerzunempfindlich. Bist schmerzunempfindlich, ob du das glaubst oder nicht. Dann spürst du das nicht. Ja, hast nicht, hat er dich, der hat dich doch angespuckt, dich angegriffen, dich gekratzt, dich verwundet, dich verletzt. Ich habe nicht gespürt. Was redest du da? Wir sind gestorben. Und wenn wir gestorben sind, macht uns der Teufel nichts mehr aus. Macht uns das Böse nichts mehr aus, wenn wir gestorben sind. Aber wir sind noch nicht gestorben. Verstehst du? Wenn wir gekniffen werden. Der hat mir was zu leid getan. Mama. Pastor. Heiland. Und was weiß ich. Der Heilige Geist hilft uns, gegen den Strom zu schwimmen. Und das macht uns stark. Er hilft unseren Schwachheiten, nicht unseren Stärken. Der Heilige Geist beschäftigt sich nicht mit unseren Stärken. Er beschäftigt sich mit unseren Schwachheiten, mit unseren Niederlagen. Damit wir mit diesen Dingen, negativen Dingen fertig werden. Wenn wir matt sind, ich kann nicht mehr. Und der Heilige Geist sagt, steh auf, nicht nimm dein Bett, sondern jetzt auf an die Arbeit. Gottes Wille ist, dass wir das Leben gewinnen, den Lauf vollenden, Glauben halten und dann die Krone uns selber aufsetzen. Mir ist beigelegt, die habe ich schon dabei. Beigelegt die Krone. Der Glaube, die Hoffnung, das ist unsere Triebkraft, liebe Gotteskinder. Das hat Gott uns mitgegeben von Anfang an. Jeder Mensch hat ein bisschen Hoffnung. In der Schule, dass ich gute Noten schreibe. Dass ich im Beruf eine gute Karriere mache. In der Ehe, dass ich einen guten Partner finde. Und so weiter. Wir haben immer Hoffnung. Und diese Hoffnung setzt sich fort im Glauben, überall. Dieses Hoffnungsprinzip, das ist unsere Triebkraft, die uns der liebe Gott gegeben hat. Von der Natur aus. Und manche Leute sind so durch Medikamente, durch Psychologen, durch Therapien und so weiter, die sind so moralisch fix und fertig, zermürbt und fertig gemacht, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Aber die Bibel will uns neu aufmöbeln, anpowern und uns wieder zum Leben erwecken. Hoffnung, hab Hoffnung. Mit Gott schaffst es. Das Unmöglichste. Weißt du, der Teufel kommt zu dir und sagt, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Gut, wenn bei dir Hopfen und Malz verloren ist. Das ist die Möglichkeit, jetzt kann der liebe Gott was anfangen bei mir. Es ist so wichtig, dass wir als Menschen nicht nur um unser irdisches Dasein kämpfen, sondern dass wir auch um unsere Ewigkeit ringen. Schaffet mit Furcht und Zittern die Seligkeit. Wir kämpfen gegen alle möglichen Zerfallserscheinungen, Krankheiten, Verdrängung oder Vergänglichkeit und Zerstörung. Wir kämpfen. Und wir sagen, ich lass mich nicht unterkriegen. Hoffnung. Du weißt nicht, wie es ausgehen wird. Denn du hast es nicht in der Hand. Nur Gott hat dein Schicksal. wenn ich das Schicksal sagen darf, in seiner Hand. Er ist es, von guten Mächten wunderbar behütet, bewahrt und getragen. Und weil wir diese Hoffnungsahnung in uns haben und es wissen, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich lebe, weil Jesus lebt. Diese Hoffnung habe ich. Der Mensch hat noch nicht vom Baum des Lebens gegessen. Deshalb, er will Hoffnung haben. Am Baum des Lebens hängt diese Frucht Hoffnung, Erfüllung der Wünsche, was es auch immer ist, dieser Selbsterhaltungstrieb. Aber jetzt durch den Glauben an Jesus Christus kommt dieser Selbsterhaltungstrieb in dir durch den Heiligen Geist. Also, ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Jesus gesagt. Ich lebe und da habe ich Hoffnung. Er lebt und weil Jesus lebt, lebe ich übermorgen und was weiß ich wann. Ich lebe immer, jeden Tag neu und kann sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein, nicht im Kopf hängen. Fröhlich. Christen sind keine Kopfhänger. Wir sind noch nicht aufgehängt. Ja, wir sollen aufrecht sein. Unsere Erlösung naht sich, preis dem Herrn. Weißt du, die Hoffnung. Der Mensch macht alles, um sein Leben zu verlängern. Und du kannst etwas tun in deinem Leben. Du kannst dein Leben verewigen, wenn der Heilige Geist in dir kommt. Der wird bei euch bleiben, ewiglich. Ewiglich. Dein Leben wird verewigt. Plötzlich bist du vital und sagst, so wie dieser Kaleb in der Bibel, 80 Jahre. Verstehst du, mit 80 Jahren steht er vor Josua, auch 80 Jahre alt. Und er sagt, Josua, ich bin noch genauso stark, wie ich damals war in Kadesh Barnea, als hier Gott uns sagte, du kriegst das Gebirge, Hebron gehört dir, da wo die Riesen wohnen. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Angst von der Stadt, wo die Riesen wohnen, Hebron. Das sind Riesen. Ich gib mir diese Stadt und seine Tochter ist noch schlimmer. Also als die nachher das ihn beerbt, beerben soll, seine Tochter sagt, Vati, ich will nicht nur die unteren Quellen, ich will auch die oberen Quellen haben. Und das ist so wichtig. Weißt du, dass wir nicht nur hier den Segen Gottes haben wollen auf dieser Erde. Nein, ich will auch den himmlischen Segen haben. Und ich will nicht nur den himmlischen Segen haben, ich will auch den irdischen Segen haben. Was nützt dir der himmlische Segen hier auf dieser Erde? Kannst nicht viel anfangen. Und was nützt dir der irdische Segen im Himmel? Naja, wir brauchen beide Quellen, den irdischen Segen und den himmlischen Segen. Gib mir beide Quellen, Vater. Gib mir beide Quellen. Ja, Hoffnung, Glauben. Wenn du nichts erwartest, wirst du auch nichts kriegen. Verstehst du das? Steht in der Bibel so. Nach deinem Glauben, nach deiner Hoffnung, nach deiner Erwartung wird es geschehen. Wer glaubt, der widersetzt sich, sträubt sich gegen jede Hoffnungslosigkeit. Nein, du bist vielleicht bis heute Abend verzweifelt. Aber du gehst ins Bett und sagst, Heiland, ich gebe dir alles ab. Am nächsten Tag stehst du auf, sagst Halleluja, dies ist jetzt der Tag. Vergiss gestern. Deshalb ist es so wichtig, dass du gestern und was zurückliegt, vergisst und stehen lässt und dich mit diesem Plundern nicht mehr beschäftigst. Dies ist der Tag. Aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. So steht in der Bibel bei der Schöpfung. Bei schwerer Erkrankung. Weißt du, dein Körper ist schon so angelegt, liebe Seele. Dein Körper. Bei schwerer Erkrankung, was macht der Körper, der rechnet mit Hilfe und Heilung? Irgendwo gibt es einen Doktor. Irgendwo gibt es ein Medikament. Irgendwo gibt es ein Mittel. Vielleicht ist die Operation, vielleicht ist die Bestrahlung, vielleicht ist es dieses Medikament und jenes Medikament. Vielleicht werde ich da gesund. Der Körper erwartet Hilfe. Genauso diese Seele. Jedes Lebewesen will leben, kämpft fürs Überleben. In uns steckt dieses Selbsterhaltungstrieb. Ich will leben, ich will leben, ich will leben. Und nicht nur vegetieren. Die meisten Christen vegetieren, wenn ich so angucke. Laufen wie Hühnchen. Auf alle vier. Krabbeln. Gott will, dass wir leben. Was das immer heißt. Immer im Ziel entgegengehen. Immer um das Ziel kämpfen. Sich nicht zu verzetteln mit vielen Dingen. Lieber ein Ding. Ein großes Problem bei vielen Menschen ist, die haben viel zu viele Ziele. Die möchten reich werden. Die möchten in den Himmel kommen, die möchten das und die möchten jenes noch mitnehmen. Nein, wir müssen ein Ziel haben. Und wenn wir auf dieses Ziel uns fixieren, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann fällt alles automatisch zu Nahrung, Kleidung, Gesundheit, was auch immer ist. Und das ist mit dem Schmerzen. Und ich sage euch, Schmerz ist auch etwas Positives. Und der Glaube der Mensch gewinnt allen Dingen etwas Positives ab, auch den Schmerzen. Aber der Schmerz informiert meinen Organismus, meinen Körper. Du, hier brauchst du Hilfe. Hier brauchst du Hilfe. Schmerz ist nichts anderes als nur ein Hilfeschrei. Ich brauche Hilfe. Wer kann mir helfen? Deshalb registriere die Schmerzen, ignoriere sie nicht, verdränge sie nicht. Viele Leute wundern sich nachher, plötzlich bricht alles auf in meinem Körper. Da bin ich, wusste gar nicht, dass ich so krank bin. Weißt du, sie haben alles verdrängt in ihrem Leben. Alles verdrängt, durch Tabletten und was weiß ich, verdrängt. Und ignorieren, haben es ignoriert, verdrängt. Und dann kommt alles auf einmal so hoch. Deshalb achte auf das, was dir Schmerzen bereitet. Dein Zahn. Oder sonst noch was. Verstehst? Ja, die Probleme liegen ganz woanders. Es sind nicht Zahnprobleme, vielleicht hast du Magenprobleme. Wer weiß es? Verstehst? Du musst dich untersuchen. Was ist dein Problem? Deshalb Hoffnung ist so wichtig. Und so Schmerz, wenn es plötzlich auftaucht irgendwo in meinem Leben, dann weiß ich, aha, hier muss ich was tun. Hier kann ich nicht nur beten und glauben, hier muss ich etwas behandeln. Entweder vom Arzt mich behandeln lassen oder vom Geist Gottes mich behandeln lassen oder was auch immer. Von irgendjemand, von irgendwas muss ich mich behandeln lassen. Ich brauche Hilfe. Hoffnung ist etwas, so wie Sauerstoff für die Lunge. Sauerstoff, gute Luft. Und das ist Hoffnung. Je mehr du Hoffnung hast, desto mehr Sauerstoff hast du für deine Lunge, für deine Seele. Das ist eine geistige Lunge. Es gibt jemanden, der dir helfen kann und du plötzlich weißt, aha, ich habe dieses Problem hier, aber es gibt einen Spezialisten. Und es gibt für alles einen Spezialisten. Und wir sollen nicht so dumm und blöd sein, Entschuldigung, aber wir sollen aufhören, nur engstirnig sein in dieser Sache. Gott hat eine Vielfalt gegeben. Da gibt es Leute, die sind krank und die müssen Medikamente nehmen. Und ich sage eines, du musst nicht alle Medikamente schlucken. Ich bin gegen, dass die Leute so abergläubisch sind und alle Medikamente schlucken. Aber wenn der Arzt dir verordnet, dann nimm diese Medikamente und nicht, dass es kommt so ein Betschwester, Betbruder, ja, das darfst du nicht nehmen, wir nehmen keine Medikamente. Nein, wenn der Arzt mir verordnet hat, Medikamente zu nehmen, dann werde ich so lange schlucken, bis der Arzt mir sagt, jetzt reicht's. Verstehst du? Wir sollen vernünftig sein. Gott gibt uns Medikamente. Gott hat sogar die Blätter vom Baum des Lebens wachsen lassen, da Euphrat oder wo es ist, am Strom des Lebens, in der Bibel vom Paradies, zur Gesundung der Nation, der Heiden. Ja. Und ich verbiete den Leuten, dass du hingehst und sagst, bitte nimm die Tabletten nicht. Die brauchst du, vielleicht bist du psychisch krank, vielleicht hast du andere Probleme und setzt es ab, am Schluss drehst du durch und landest in der Nervenanstalt. Verstehst du? Das passiert am laufenden Band, weil die Leute denken, ja, ich habe Glauben. Wenn du Glauben hättest, wärst du schon längst gesund. Aber wir haben nicht diesen Glauben. Wir sind noch nicht so weit. Vielleicht müssen andere Dinge noch in unserem Leben geregelt und geordnet werden. Und bereinigt werden. Morgen mache ich über die Reinigung. Vielleicht müssen andere Dinge bereinigt werden und gelöst werden. So, Gott gibt uns Krücken. Und manchmal muss man Krücken nehmen und an Krücken gehen. Weißt du, auch die Seele braucht manchmal Krücken. Ich bin depressiv, ich brauche Aufmunterung. Mich muss jemand an und am Arm greifen. Wir brauchen Krücken. Wenn ich mir den Fuß breche, brauche ich Gips. Und dann muss ich 7 Wochen vielleicht. 7 Wochen muss ich im Gips sein, bis ich gesund wird. Es passieren Wunder. Wenn Gott dir was sagt, dann ist es in Ordnung. Ich werde nie vergessen, als junger Christ, wir hatten Bibelwoche bei uns und wir hatten jemand aus Südamerika, einen Missionar. Und die Schwester hat gesagt, sie hat eine Wendeltreppe gehabt. Mit Pantoffeln gehst du nicht die Wendeltreppe runter. Du kannst stürzen. Aber was macht unser Bruder? Verstehst du, wann kommt Krankheit? Weil wir irgendwo nicht gehorchen. Weil wir nicht irgendwo folgen, gehorsam sind. Und die Schwester sagt, Bruder Gerhard, gehst nicht mit den Pantoffeln runter, ist gefährlich, du kannst hier hängen bleiben und rutscht aus und kann was Schlimmes passieren. Was passiert? Er geht diese Wendeltreppe runter, fällt runter, irgendwo unterwegs mit seinen Pantoffeln, bricht sich ein Rückgrat, hat Bibelwoche, muss am Abend predigen, hat eine Bibelwoche und so weiter und bricht sich das Rückgrat. Dann kommt der Arzt, wird so ein Gipsbett bekommt, er liegt dann im Gipsbett, damit sein Rücken geheilt wird und jetzt kann er die Bibelwoche vergessen. Und an dem Abend, wo er hätte predigen sollen, er hätte predigen können, wenn er gehorcht hätte. Der hat nicht gehorcht. Und so Gott hat ihn gestraft und liegt im Gips. Und die Gemeinde betet. An dem Abend kann er nicht predigen. Unser Bruder hat sich den Rückgrat gebrochen. Er kann nicht kommen. Wir wissen nicht, wie lange das alles geht. Der liegt im Gipsbett. Und die Gemeinde hat gebetet. Und sowas gibt es. Und am nächsten Tag, die Schwester geht etwas zu besorgen, und da liegt er da und sagt, lieber Gott, das ist eine Schande, vergib mir, ich war ungehorsam, hat Buße getan, dass er mit Pantoffeln diese Wendeltreppe runterging und hängen geblieben ist. Er hat nicht gehorcht. So, oh Gott, vergib mir und so weiter. Und dann sagt eine Stimme, vielleicht war es ein Engel, der im Zimmer da war, Gerhard, steh auf! Oder steh auf. Aber er sagt, ich kann mich nicht bewegen, mein Rückgrat ist gebrochen. Steh auf, sagt die Stimme. Dreimal hat die Stimme gesagt, steh auf. Und dann hat sie sich gewälzt, hat er erzählt, dann nachher im Gottesdienst, hat sie gewälzt, gedreht und dann lag er am Boden. Und der Herr sagt nochmals, steh auf. Und hat sie dann am Bett hochgezogen, stand er. Und plötzlich war alles verheilt. War gesund. Und dann hat er gepredigt. Und dann kommt der Arzt. Früher gab es nicht so Badewanne und sowas, also vor vielen Jahren gab es sowas nicht. Und dann hat er noch einen Zettel hingelegt, ich bin im Schwimmbad. Dann kommt der Arzt, will ihn besuchen und dann sagt, wo ist der Herr? Sowieso. Dann sagt, ja, der ist nicht da. Und ich habe hier einen Zettel gefunden, der ist ins Schwimmbad gegangen. Der wird schwimmen. Und tatsächlich, der war wieder hergestellt. Es passieren Wunder, wenn du Gott dienst. Aber Gott züchtigt. In meiner Bibel heißt es, wer ihn aufnimmt, dann straft er und züchtigt. Deshalb, du musst Gott gehorchen, auch wenn diese Schwester sagt, geh nicht mit Pantoffeln hier diese Treppe runter. Du siehst, wo Ursachen kommen, wo Krankheiten kommen, wo Leid kommt. Und es ist Gnade, wenn Gott heilt. Wir haben den Pastor, den Bruder gebraucht und er war ein großer Segen. Nach dieser Heilung, da stand er vor der Gemeinde, hat so ein Zeugnis gehabt und so eine Kraft. Das war nicht nur Bibelwoche, das war Heilungsversammlung. Wir hatten Heilungsversammlung. Wenn du eine Heilung erlebst, dann heilst auch andere. Und das, was er sagen wollte, bis prophetische Worte. Nein, er ist jetzt der Prophet geworden. Und nicht nur prophetische Worte, Hoffnung. Steh auf. Ja, ich kann's nicht. Weißt du, aber wenn Gott sagt, steh auf, wenn dieses Rema-Wort in dir ergeht, dann steh auf. Aber nicht aus eigener Kraft, nur weil der aufgestanden ist. Und gerade in seiner Versammlung, da hat er nachher für Kranke gebetet, da sind Leute die taub waren, die sind geheilt worden. Und dann, er hat nicht für alle gebetet, aber wo Gott ihm gezeigt hat, der braucht Heilung und der wird geheilt. Weißt du, Gott weckt Hoffnung. Und dann passiert Folgendes, da sitzt einer mit Hörgerät und da sagt, oh Heiland, in deinem Namen bin ich geheilt. Zieh das sein Hörgerät raus und schmeißt zum Fenster raus. Und dann passiert Folgendes, aber der hört nicht, der ist nicht geheilt worden. Der hat nur gemeint, vermutet, verstehst, gib nichts auf Vermutungen. Du brauchst Rema-Wort, ein Gotteswort. Und Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Da musste die ganze Gemeinde nachher runtergehen und suchen, wo ist sein Gehörgerät, weil er zum Fenster rausgeschmissen hat und ist irgendwo im Gestrüpp gelandet. Verstehst du? Und das war eine Schande. Wenn jemand etwas von sich aus tut und Gott hat nicht geredet und nicht gesagt, dann sucht man nachher. Deshalb, wir sollen auf Wort Gottes hören. Was er euch sagt, das tut. Und nichts anderes. Nichts anderes. Auch wenn du nicht vieles verstehst. Du musst nicht alles verstehen. Gott arbeitet nach ganz anderen Geheimrezepten und Methoden. So, hör das Wort Gottes, was er dir sagt. Und dann, das gibt Hoffnung. Rema-Worte, auch hier in der Bibel. Ich habe es vom Herrn empfangen, sagt Paulus. Egal was ist. Hoffnung hat etwas mit der Zukunft immer zu tun. Mit Dingen, die jetzt als nächstes passieren werden oder bereits passieren oder mitgeschehen sind. Manchmal dauert die Hoffnung viel länger, als du denkst. Denn die Hoffnung besteht aus vielen kleinen Teilen, wird zusammengefügt. Ich finde heute, die bauen Flugzeuge, riesige Schiffe, Luftschiffe. Aber das eine wird da in England produziert, das andere wird in Frankreich produziert, das andere wird in Deutschland irgendwo produziert und das wird dann irgendwo zusammengefügt. Und genauso ist Hoffnung. Gott lässt das eine hier produzieren, das andere dort produzieren und das andere ein andermal produzieren. Und dann kommt der Tag X, wo Gott wirkt, da wird alles zusammengefügt und dann ist das Flugzeug perfekt und fliegt. Das sind diese großen Maschinen. Und die werden mit Flugzeugen wieder transportiert, diese ganzen Teile. Das hat mich so imponiert. Und das ist Hoffnung. Da baust du etwas, was machst du? Ja, ich baue ein Flugzeug, aber das ist nur ein Rumpf. Verstehst du? Oder irgendwas anderes. Wir arbeiten da dran. An diesem Stück, nächstes Mal an einem anderen Stück. Hoffnung. Hoffnung ist so wichtig, dass wir das haben. Und sonst arbeiten wir ins Leere. Wir müssen genauesten Anweisungen vom Herrn haben. Dieses Teil wird hier gefertigt. Und das nächste Teil wird woanders wieder gefertigt. Von meinem Leben. Um Hoffnung zu haben, brauchen wir Autorität, eine Autoritätsperson. Weißt du, wenn ich herkomme und sage, ich werde Sie jetzt operieren. Verstehst du? Wir sagen, na gute Nacht, Pastor, du kannst beten, aber du kannst mich nicht operieren. Das ist nicht dein Geschäft. Aber wenn der Arzt, Professor sowieso kommt, der schon ja im Schlaf operiert bereits, dem würde ich vertrauen. Und dann, ich gucke immer wieder, wie erfolgreich war er, wie gesegnet war er. Was hat eine gesegnete Hand? Dann würde ich mich von so einem Menschen operieren lassen. Hoffnung setzt immer eine Autorität voraus, die den Glauben stärkt. Der kann was. Der hat was. Der ist was. So. Und der Arzt, dem Kranken gegenüber, hat eine Autorität. Der Chef, den Angestellten gegenüber, hat eine Autorität. Und die Ungläubigen sagen, das ist alles der Zufall. Auch der Zufall hat Autorität. Ja, aber für uns hat Jesus die Autorität. Wenn er sagt ein Wort, und deshalb sagt der Hauptmann, sprich Herr nur ein Wort und mein Knecht wird gesund sein und werden. Es gibt auch falsche Hoffnungen von falschen Leuten, die dir was versprechen. Die versprechen, du wirst das und das kriegen. Und manche Leute glauben, in Südafrika, da sind einige Pastoren großer Kirchen, die haben die schönsten riesigen Autos bestellt. Weißt du, die haben blöden Gedanken gehabt. Wir müssen ein besseres, stärkeres, größeres Auto haben als der Bürgermeister. Denn wir sind Königskinder. Weißt du, ist das verrückt? Nein, wir sollen ein Durchschnittsauto haben. So, wenn alle VW fahren, sollen wir auch VW fahren. Aber nein, wir sollen ein besseres Auto haben wie der Bürgermeister. Und haben riesige Mercedes bestellt. Im Glauben, wir denken positiv. Ja, ich denke positiv, haben so Aufkleber nachher verteilt. Und, ich denke positiv. Und was ist passiert? Die Autos kamen, aber das Geld war nicht da. Falsche Hoffnung. Die haben vertraut, es wird kommen. Ich habe einen Glauben, mein Glaube zieht an. Dein Glaube zieht nichts an, wenn Jesus nicht in dir ist. Da kannst du rütteln und schütteln, so viel du willst. Da kommt nichts. Falsche Hoffnungen durch falsche Autoritäten, die dich beeinflusst haben, so religiöse Fanatiker, Sekten, Leute. Und du siehst, diese falsche Hoffnungen, selbst wenn jetzt diese Terroristen, diese Selbstmörder, die da sich in die Luft sprengen, weißt du, da wird ihnen auch versprochen, ihr kriegt so und so viele Jungfrauen, verstehst, wenn ihr euch da umbringt und. Falsche Hoffnungen. Und da, wir haben genug Beispiele. Unsere Hoffnung ist die Person Jesus Christus. Keine Religion, die Person Jesus Christus, das ist unsere Hoffnung. Und dann die Gemeinschaft mit ihm. Und je mehr du mit Jesus umgehst, desto erfüllter wirst du von Jesus, desto mehr bekommst du von ihm mehr Glauben, du traust ihm mehr zu. Wenn jemand viel mit Jesus zusammen ist, die Jünger waren viel mit Jesus, deshalb konnten sie auch Zeichen und Wunder wirken, weil sie den Herrn kannten. Es waren einfache Leute, ungelehrte Leute, aber sie sind mit Jesus gewesen. Mit Jesus. So, Hoffnung. Weißt, Hoffnung ist oft so, dass wir merken, ich kann nichts, aber jetzt er, mein Heiland. Christen glauben, dass Gott was kann, dass Gott das Blatt wenden kann, dass Gott eingreifen kann. Und Christen, wahre Gläubige, die geben dem Herrn eine Chance. Herr, jetzt bist du dran. Ich habe getan, was ich tun konnte. Und dann setzt die Hoffnung ein, wenn ich getan habe, was ich konnte. Ich habe gebetet, ich habe gearbeitet, ich habe gegessen, versucht, gesund mich zu ernähren. Ich habe alle Ärzte durch. Ich habe getan, was ich konnte. Und dann habe ich Hoffnung. Mein Gott, aber jetzt habe ich mein ganzes Geld schon den Ärzten gegeben. Habe schon die ganze Apotheke zusammengekauft. Ja, wir haben so einen Fall in der Bibel. Und dann hört sie, da ist Jesus. Und dann sagt diese Frau, und diese Frau hat Hoffnung, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Wenn ich nur könnte. Und jetzt malt sie sich aus, dann geht sie nach vorne und versucht irgendwie durchzukommen, um Jesus zu berühren. Wenn ich nur könnte. Und sie hat Jesus am Rockzipfel gezogen. Und sie wurde gesund. Aber zuerst muss man alles tun, bis man so weit ist, dass man zu Jesus geht. Die meisten Leute haben noch ihr Möglichstes nicht getan. Ihre Aufgaben, ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und ja, Herr, hilf mir. Weißt du, es ist so schön, der Herr hilft mir und ich kann faulenzen. Weißt du, ich lerne nicht für diese Prüfung und dann, Herr, hilf mir, wenn ich die Prüfung nachher schreibe, dass ich gute Noten schreibe. Quatsch. Gott sagt, lerne. Mir ist mal passiert. Weißt du, ich musste Tests schreiben und ich habe dann nicht gelernt. Aber ich habe gedacht, der liebe Gott gibt den Seinen im Schlaf. Ich habe gesagt, ich muss nur schlafen. Schulheft und ein Kopfkissen gelegt und geschlafen. Und morgens war ich auf, weiß gar nicht, mein Kopf ist leer. Von nichts kommt nichts, Leute. Von nichts kommt nichts. Aber wenn du alles getan hast, und dann wird Gott dir in dieser Situation so helfen, dann sagt der Lehrer, gerade das Thema, was du gar nicht gelernt hast, so, oder was du gut kennst oder weißt, was du verstanden hast, das Thema wird behandelt. Und dann schreibst du eine gute Note. Hoffnung. Weißt du, Hoffnung ist in uns hineingelegt, hineingepflanzt von Gott, dass wir diese Hoffnung einfach auch pflegen. Diese Hoffnung muss gepflegt werden, so wie eine Pflanze. Und dann, wir haben Hoffnung auf die Ewigkeit. Und Geschwister, wir sollen uns nicht nur auf diese Quellen uns verlassen. Ich will diese Quellen haben. Nein, wir sollen auch die oberen Quellen verlangen. Herr, gib mir beide Quellen, die unteren und die oberen. Offenbarung 21, Vers 3. Und folgende Verse, Offenbarung. Und dann hörte ich eine Stimme vom Thron, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist Hoffnung. Das ist meine Hoffnung, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er wird selbst ihr Gott sein mit ihnen und so weiter. Und er wird abwischen alle Tränen. Er wird abwischen alle Tränen. Du weißt gar nicht, wie viele Tränen geweint werden tagsüber bei 7 Milliarden Menschen. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Vergangen. Aber wird auch nicht mehr dran gedacht. Auch nicht mehr dran gearbeitet oder aufgearbeitet. Es ist vergangen. Was vergangen ist, das müssen wir nicht mehr aufarbeiten und verarbeiten. Es ist vergangen. So, und dann weiter. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe diese Worte auf, denn sie sind gewiss und wahr. Und das ist, was meine Hoffnung nährt. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist die Hoffnung der Gläubigen. Nicht nur Trostpflaster, es wird schon gut werden. Nein, ich weiß ganz genau. Die Auferstehung kommt, die Entrückung kommt, Jesus kommt und ich treffe ihn dort in den Wolken, ich werde bei Jesus sein, nicht nur ab und zu mal so gelegentlich wie jetzt am Sonntag, nein, ich werde bei dem Herrn sein, alle Zeit. Halleluja, Halleluja. Der Gläubige hat diese Hoffnung und hat sich durch diese Hoffnung durchgerungen. Paulus sagt einmal, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe, wären wir die dümmsten Menschen auf dieser Welt. Aber Gott sei Dank, es gibt eine Auferstehung. Wir haben so viele Zeugen der Auferstehung und es ist normal, die ganze Natur lehrt uns, es gibt eine Auferstehung, es gibt ein Wiederkommen. Und ich bin gewiss, das ist mir ganz klar, ich bin überzeugt. Und wenn du diese Überzeugung hast, dann hast du Hoffnung, dann kannst du sagen, mir ist doch egal, was jetzt passiert, ich weiß, ich werde leben. Ich werde leben, wenn du mit Gott verbunden bist und so weiter und mit Gott redest. Zum Billy Graham, diesem amerikanischen Prediger, kam einmal eine Frau und behauptet, wissen Sie nicht, Gott ist tot? Dann sagt er, wie bitte? Ja, Gott ist tot. Dann sagt er, aber ich habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen. Ich habe noch heute Morgen mit ihm gesprochen. Wie kann er dann tot sein? Gott ist tot. Ich finde es toll. Wenn du regelmäßig mit Gott sprichst, weißt du, dass Gott nicht tot ist. Aber wenn du nur am Sonntag oder mal einmal im Monat oder wie manche Christen hier in Deutschland tun, nur an Weihnachten, Ostern vielleicht und vielleicht noch an irgendwelchen besonderen Festtagen. Nein, wir sollen jeden Tag morgens und abends mit Gott sprechen und dann wissen wir Bescheid, ihn gibt es. Er redet zu mir. Er antwortet mir. Also Gott kennt die Seinen sehr gut und man muss mit ihm sehr täglich reden, nicht nur ab und zu. Mal Römer Kapitel 8, Vers 33. Wer will der Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will? Wer will sie verdammen? Jesus ist hier. Weißt du, plötzlich spürst du, Gott gibt mir Recht. Gott steht zu mir. Gott liebt mich. Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der für sie gestorben ist, ja noch viel mehr auferweckt worden ist durch die Rechte Gottes. Und er vertritt uns. Weißt du, ich kann Gott alles sagen. Und indem ich ihm meine Last, meine Schuld, meine Bedrückung gesagt habe, plötzlich fühle ich es viel leichter. Viel leichter. Mir ist eine Last abgenommen worden. Ein ganzer Rucksack voller Steine ist mir abgenommen worden. Da ist was abgefallen. Und das da merkst du, Gott gibt es. Ich kann ihm sagen, das ist nicht nur Selbstgespräche, das können mir dann die Psychologen erzählen. Oder kannst machen, und du wirst merken, beim Psychologen geht nicht. Da quatschst du, sitzt auf der Couch und machst etwas und wenn du raus bist von ihm, die Probleme sind wieder da. Aber wenn du zum Heiland gehst und dem Heiland erzählst, plötzlich stehst du auf und sagst, oh, so leicht. Du musst nur Christen manchmal sehen, wie die sich freuen. Ich bin so erleichtert. Und sie bleiben auch erleichtert. Diese Probleme kommen nicht mehr zurück. Das haben sie abgegeben. Wie geht's weiter? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Irgendeine Kreatur? Das ist die Kraft der Hoffnung. Die Liebe Gottes. Das ist meine Hoffnung. Darauf baue ich. Ich kenne meinen Heiland so gut. Er ist ja schon auf Erden mein. Nicht erst im Himmel. Die unteren Quellen und die oberen Quellen. Ich weiß, was mein Erlöser lebt. Hier unten. Und ich werde dort kein Fremdling sein, kein Ausländer, kein Unbekannter. Ich kenne meinen Heiland schon viel zu gut. Viel zu gut. Wenn das dein Fall ist, wenn du deinen Heiland so gut kennst, dann kannst du ganz anders auf ihn hoffen und vertrauen, mit ihm leben. Und weißt du, wenn ich drüben ankomme, der Erste, der ich sehe, wird Jesus sein. Der Heilige Geist arbeitet jetzt schon an mir und festigt mich und nährt meine Hoffnung. Gib mir dieses kindliche Vertrauen. Glaub, Johannes, vertraue dem Herrn, es wird alles gut werden. Wie auch immer. Alles andere, Hoffnung und Glaube hören auf, aber die Liebe bleibt. Die Liebe zu Gott, die bleibt. Treibt jeden Zweifel, jeden Dämon, jede Furcht aus meinem Leben. Die Liebe zu Gott. Oh, ich liebe Jesus. Der Heilige Geist zeigt uns, wie wir Jesus lieben sollen, können. Wie man ihn liebt, macht uns so begeistert von der Gottheit. Mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Und plötzlich übernimmst du dann, wenn du das weißt, diese Gewissheit hast, eine ganz andere Rolle in deinem Leben. Eine hoffnungsvolle Rolle. Dann lebst du und links und rechts kann die Welt untergehen. Dann sagst du nur, nach mir die Sintflut. Nach mir die Sintflut. Weißt du, da spielt es keine Rolle mehr, wo du herkommst, was du hast und nicht hast. Und so weiter, ob du gesund oder krank bist, arm oder reich, spielt keine Rolle. Du weißt, mein Jesus lebt. Und ich werde bei ihm sein. Und er ist mir vorausgegangen, eine Wohnung zu bereiten. Was glaubst du, wie dein Apartment einmal aussehen wird? Ganz anders. Dein Apartment, das ist nicht nur eine Mansarde oder ein Kellerloch. Nein, das wird ein Penthouse sein. So, die Christen denken immer klein. Ach, ich bin nur zufrieden mit nur einer Hütte. Nein, hör auf diesen Hüttenglauben. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und wenn die Hütte Gottes hier auf diese Erde kommt, du, da wird's fantastisch sein. Neue Jerusalem. Weißt du, wie groß das neue Jerusalem ist? 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer breit, 2500 Kilometer hoch. Richtige Pyramide. Und das reicht von hier bis nach Paris. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Stadt Gottes kommt hier in unsere Mitte. Wenn du diese Hoffnung hast, und deshalb sagt die Bibel, wer solch eine Hoffnung hat, der reinigt sich, der nimmt nichts mehr wichtig, der dramatisiert auch nichts und der macht keinen Skandal, der bauscht nichts auf, der ist zufrieden. Ich weiß, ich werde bei Jesus sein. Die Liebe stellt alles in den Schatten. Der Hiob sagt in Kapitel 19, Vers 25, und er war wirklich krank, der Mann war kaputt. Der war so wie ein Phönix in der Asche. Alles verloren, ruiniert, ausgeraubt. Und dann sagt er hier von Vers 25, Hiob 19, und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Der hat Hoffnung. So werde ich Gott doch sehen. Selbst wenn alle Glieder bei mir rumhängen, selbst wenn alles rumhängt, die Hände, die Füße, alles bammelt, meine Haut zerschunden ist, zerfletscht, zerrissen, zerstört, so werde ich doch Gott sehen. Das ist Hoffnung. Das glauben die Christen. Auch die Märtyrer, die gestorben sind. Ich werde Gott schauen, den Heiland, meinen Erlöser. Wenn ich Gott sehe, dann ist mein ganzes Elend vergessen. Das ist die Kraft der Hoffnung. Mein Stress, meine Mühe. Dann bin ich verzückt. Weißt du, was verzückt ist? Puh, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Paulus sagt, ich war verzückt. Die meisten Christen wissen nicht, was Verzückung ist. Du brauchst wenigstens einmal in deinem Leben eine Stunde der Verzückung. Dann kannst du ganz anders glauben. Viele Christen können nicht richtig glauben. Ja, wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Lies die Bibel, bete und so weiter. Aber ich tue das alles und ich komme immer noch nicht durch. Du brauchst eine Verzückung. Dass du plötzlich Jesus auf dem Leopoldplatz begegnest. Oder da, wo du wohnst. Verzückt. Paulus sagt, ich war im dritten Himmel. Ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Mensch gehört hat, kein Mensch gesehen hat, kein Mensch geglaubt hat. Das habe ich gesehen. Das hat Gott für mich bereitet. Und wenn du das einmal gesehen hast, was auf dich alles wartet, dann ist doch alles Dreck, was ich hier erlebe. Schund.
Verzückung. Ganz aus dem Häuschen sein. Das brauchst du, Bruder, Schwester. Und wenn du es nicht erlebt hast, du brauchst diese Verzückung. Alle Menschen, die gläubig geworden sind, die haben das gehabt. Petrus, Herr, hier ist gut sein, hier ist gut sein. Lass uns gleich drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia ein. Oder der Saul von Tarsus springt von seinem Pferd runter, liegt auf der Straße von Damaskus, ist verzückt. Er hat Jesus gesehen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Weißt du, es kann sein, dass du vielleicht für drei Tage mal blind bist, wenn du diese Verzückung erlebst. Aber wenn du das erlebt hast, kannst du nicht mehr lassen. Das meiste, warum so viele Christen abfallen, lau werden und träge werden, wieder zurückgehen zur Welt und der Hund frisst, was er ausgespuckt hat, ist, weil sie keine Verzückung hatten. Die waren nicht versetzt an himmlische Örter. Die wissen gar nicht. Wenn du etwas erlebt hast, dann weißt du, das ist es und das will ich haben, das werde ich haben eines Tages, wenn nicht jetzt, dann spätestens, wenn ich bei Jesus bin. Und da wirst du von heute auf morgen frei von Drogen, frei von, was weiß ich, Dingen, wenn du verzückt worden bist, aus dem Häuschen, berauscht. Als ich in der Kapelle, in Sixtinischer Kapelle mal in Rom war und da ist Johannes der Täufer, der sieht Jesus kommen. Und weißt du, und der Michelangelo hat den Johannes den Täufer so gemalt, als wäre er betrunken, wäre seine Augen verdreht und sagt, das ist das Lamm Gottes. Wenn du Jesus siehst, Jesus begegnest, bist du verzückt, dann bist du wie im Rausch. Verstehst du, wie im Rausch? Und ich selbst werde ihn sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen, weiter lese ich hier beim Hiob. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Danach sehnt sich. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Ich weiß. Bist du schon verzückt gewesen? Dann kannst du eine Krankheit, ach was ist das, ohne Bein, ohne Arm, ohne Zahn oder was auch immer. Der Gläubige weiß, nicht der Tod hat das letzte Wort, nicht die Zerstörung, nicht die Sinnlosigkeit, die Angst, die Depression, die Enttäuschung. Mein Gott hat das letzte Wort. Nicht mein Chef. Mein Gott. Das ist die Kraft der Hoffnung. Das ist, wie du den Teufel zum Teufel jagst. Weißt du, du stellst den Teufel in den Schatten, wenn du in dieser Verzückung geraten bist. Und das war, warum Paulus in Kleinasien wirken konnten, wo die lauten Dämonen sind, wo Satans Stuhl ist, Pergamon etc. Nur das, deshalb, weil er den Herrn geschaut hat. Und wenn du den Herrn geschaut hast, dann erwartest du ganz was anderes. Du weißt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Das ist die Hoffnung. Und wir haben diese Hoffnung. Geschwister, und ich bete, dass wir, jeder Einzelne von uns, wie er hier sitzt und zuhört, und wo du auch die Predigt zuhörst, dass wir alle mal eine Verzückung erleben. Ich kann nicht mehr anders. Herr, ich kann nicht mehr anders. Hör auf zu segnen. Ich verkrafte es nicht mehr. Das werden Verzückungsstunden. Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Philipper Kapitel 13, Vers 19, 3, Vers 19 und folgende Verse. Ihr, er meint, die Feinde des Kreuzes, die Antichristen und so weiter. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Aber unser Bürgerrecht ist jetzt im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland Jesus Christus. Die Feinde des Kreuzes. Ihr wart mal Feinde des Kreuzes. Ihr wart mal verloren. Ihr wart mal ohne Gott. Ihr wart mal ohne Hoffnung. Aber jetzt, wir haben diese Erscheinung. Und Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam dieser Erscheinung. Und er wird unseren nichtigen Leib verwandeln. Und ich sage dir ehrlich, dein und mein Leib ist nichtig. So ein bisschen, wenn du in die Apotheke gehen würdest, du würdest vielleicht für 20 Euro die Grundstoffe bekommen, aus dem dein Körper besteht. Das meiste ist sowieso Wasser. Verstehst? Das meiste ist doch Wasser von dir. Und nur diese kleine Substanz, verstehst, bisschen Gold, bisschen Silber, bisschen Eisen, bisschen Magnesium, bisschen das und bisschen das. Das ist dein Körper. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln und wir werden gleich sein seinem herrlichen Leib nach der Kraft, wo er alle Dinge sich untertan macht. Nach der Kraft Gottes. Und ich sage, das ist die Hoffnung. Meinen nichtigen Leib. Und Petrus hat es erlebt. Moses, Elia, Jesus. Sie waren alle in der Herrlichkeit eingehüllt auf dem Berg der Verklärung. Wenn du solch eine Verzückung einmal erlebt hast, Jesus, ihn gesehen hast, ihm begegnet bist, da sagst du, ich kann dich nicht mehr lassen. Wahre Christen haben diese Hoffnung, sie freuen sich. Sie sind begeistert. Oh, komme bald, Herr Jesus, die Entrückung, der Himmel, die Wiederkunft Jesu, Gottes Reich. Da lebst du ganz anders, hast eine ganz andere Haltung. Ihr wart einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. So schreibt Paulus, ihr wart einmal. Denkt daran, dass ihr einmal von Geburt Heiden aus gewesen wart, unbeschnitten, gottlos. Ihr wurdet äußerlich beschnitten, aber euer Herz ist nicht okay. Ihr wart einmal Juden, ihr wart mal das und das. Aber jetzt sind wir Bürger des Himmels und wir haben diese Hoffnung. Und wir sind nicht mehr ohne Gott und nicht mehr ohne Hoffnung. Das sagt Paulus diesen Leuten. Wir waren einst so. Und wir kommen alles aus dieser toten Materie. Aus diesem nichtigen Dreck. Weißt du, der liebe Gott hat den Menschen aus einem Kloß Lehm gemacht, aus den Stoffen dieser Erde. Du bist nichts anderes wie ein so Haufen Lehm. So, wenn du Menschen durch die Erde gehen siehst, kannst gleich angucken und Lehmklumpen. Bisschen Ode, verstehst du? Jetzt wollen die Amerikaner Roboter bauen, in den Krieg schicken. Keine Soldaten mehr, sondern Roboter. Verstehst du? Und der Mensch ist auch nichts anderes mehr heutzutage, wenn er sich so ohne Gott ist. Er ist nur ein Roboter, wird manipuliert, gesteuert von allen möglichen Dingen. Aber jetzt hat der Herr uns seinen Geist gegeben. Jetzt haben wir Auferstehungshoffnung. Jetzt sind wir nicht mehr tote Materie. Jetzt sind wir Geist. Jetzt warten wir auf die Entrückung, auf das ewige Glück, auf die ewige Seligkeit. Deshalb fängt das Evangelium an. Selig sind die, glücklich sind, gesegnet sind die das und das. Das ist unsere Basis, unsere Hoffnung. Wir kennen die Probleme und wir werden mit diesen Problemen konfrontiert tagtäglich. Das ist kein Problem. Wir machen uns auch nicht vor und wir haben keine rosa-rote Brille und keine Scheuklappen. Wir sehen, diese Dinge sind da, aber wir gehen an diese Dinge ganz anders ran. Mit Hoffnung. Aus dem kann man was machen. Hier steckt noch was drin. Hier ist noch Potenzial. Wir kennen Sünde und die Macht der Sünde. Wir wissen alle diese Dinge. Aber macht Bahn für den, der da kommt, im Namen des Herrn. Wir wissen, was zu tun ist, was wir machen müssen. Um Vergebung bitten, vielleicht Buße tun und oder vielleicht anderen vergeben, nicht richten. Wir wissen, wie man sich verhält. Denn der Christ weiß. Der Christ weiß, wie man richtig lebt. Und er lebt auch richtig. Ich lade euch ein für die nächsten Gottesdienste. Wenn du die Hoffnung hast, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du diese Hoffnung hast, der Seligkeit, der Glückseligkeit, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Andere Übersetzung sagt, allem Bösen, alle Untugend. Reinigt uns. Wenn du weißt, also wenn ich das tue, ich habe die Hoffnung, dass mir meine Sünden vergeben werden, dann muss ich nicht immer Buße nach Canossa laufen, beim Papst gewesen sein und nochmals da im Beichtstuhl sitzen. Ach, ich muss das alles nicht. Wenn ich einmal meine Sünden bekenne, hat er mir die Sünden vergeben. Und das weiß ich. Und du spürst plötzlich, ja, da ist nichts mehr, was mich verdammt. Meine Vergangenheit ist Vergangenheit. Und er wird unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, sagt eine andere Übersetzung. Und so weiter. Wenn wir aber sagen, wir sind keine Sünder, ich habe noch keine Sünde begangen. Weißt du, wir müssen zur Sünde stehen, wir müssen zur Wahrheit stehen, wir müssen zu unserem Leben stehen. Das ist die eine Sache. Aber dann müssen wir uns auch von der Sache trennen. Und die Hoffnung ist, er hat mich mir vergeben, er hat mich gereinigt. Und jetzt fange ich ganz anders zu funktionieren. Es wird der Heilige Geist in meinem Leben kommen. Und der Heilige Geist bringt mir Sachen in meinem Leben, Gedanken, Impulse, Gaben. Und jetzt kann ich wuchern. Und ihr gewinnt noch 10 Talente dazu. Ihr habt nur ein Talent bekommen. Und 10 gewinne ich noch dazu. Wunder wiederholen sich. Und Gottes Wunder wiederholen sich auch bei dir und mir. Und wir sollen nur offen sein für diese Wunder Gottes. Wir sollen nur aufnahmefähig sein. Hoffnung haben. Herr, mit mir soll ein Wunder passieren. Du weißt nicht wie. Du weißt nicht durch wen. Du weißt nicht was und wann. Aber eine Hoffnung. Und Gott macht die Hoffnung. Haare des Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, nicht was dein Kopf sich wünscht, der ist sowieso dumm, was dein Herz sich wünscht. Und weißt du, was dein Herz sich wünscht? Dein Herz wünscht sich nach Liebe, dein Herz wünscht sich nach Frieden, dein Herz wünscht sich nach Freude. Dein Herz will nicht Geld haben. Weißt du, dein Herz will ganz was anderes haben. Geborgenheit. Der Kopf will ganz was anderes, der Bauch will auch was anderes. Aber was dein Herz sich wünscht, befiehl dem Herrn deine Wege. Und natürlich, wenn dein Herz erfüllt wird, wird auch der Kopf erfüllt und der Bauch auch. Beides miteinander. Die ganze Trinität. So, wer einmal Gott gesehen hat, begeistert war, verzückt war, entrückt war, im dritten Himmel, da wo der Thron Gottes ist, dort mal gewesen ist. Wer einmal Gott gesehen hat, der kann nicht mehr nur irdisch materiell denken. Psalm 118, Vers 21, ich will noch ganz schnell ein paar Worte lesen. Ich danke dir, sagt der Psalmist, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Weißt du, ich habe auf dich gehofft, ich habe dir vertraut und jetzt habe ich so ein kleines Wunderlein erlebt. Und sei zufrieden für die kleinen Wunderchen, denn das Leben, dein Leben ist nicht aus großen Wundern. Die großen Wundern gibt es nicht. Es besteht aus vielen kleinen Wunderlein und es setzt sich alles zusammen und dann ist dieses ganze Puzzle plötzlich ein ganz großes Wunder. Der Herr hat ein Wunder an mir getan, aber es besteht aus vielen, vielen, vielen kleinen Mosaiksteinchen. Herr, ich danke dir, als ich gebetet habe, du hast mich erhört. Und jede Gebetserhörung ist ein Schlag dem Teufel ins Gesicht. Jede Gebetserhörung. Kontaktiere den Herrn, wenn du schwierige Wege gehst. Sag's ihm, setz dich mit ihm in Verbindung, hab keine Angst und vertraue Gott, dass er eingreift und richtig macht und dass Jesus dich versteht. Er muss sich mit den Dingen auseinandersetzen, nicht du. Wir sollen aufhören, uns mit unseren Problemen auseinanderzusetzen. Meine Hoffnung ist der Herr. Ich sag's ihm und er soll mit der ganzen Bagage fertig werden, wer das auch immer ist. Du musst nicht alles schlucken und alles hinnehmen und alles behalten und ich muss es lösen. Nein, was du musst, ist dem Herrn abgeben. Dem Herrn abgeben. Er macht es. Aber weißt du, wir trauen dem Herrn nicht viel zu, weil wir ihn noch nicht richtig kennen. Würden wir ihn richtig kennen, wir würden viel mehr anvertrauen. Herr, siehst nicht, dass wir verderben? Und plötzlich steht er auf und greift ein und stillt den Sturm. Und wirkt Wunder. So, du brauchst den Herrn. Seine Gegenwart, seine Nähe, ihn besser kennenlernen, besser verstehen. Und wenn du gut den Herrn kennst, dann guckst du nur an und der Herr weiß schon von deinem Blick, was dran ist, was er tun soll. Da musst du gar nicht mehr viel sagen. Weißt du, echte, wahre Christen beten nicht mehr so viel. Die haben so eine Kommunikation, die, ja, das überträgt sich im Geist. Die reden nicht mehr. Die wissen ganz genau, der Herr sagt, mach so. Und dann winkt er und dann kommen schon der Engel und dienen einem. Gott will deine Wiederherstellung und dass du mal perfekt und vollkommen einmal wirst, dass du diesen nichtigen Leib ablegen kannst und einen verherrlichten Leib bekommst. Das ist Hoffnung. Ich warte eines Tages, dass ich fliege, dass ich Flügel habe. Verstehst du, dass ich Geist bin. Nicht nur, dass ich gebunden bin, ich muss jetzt hier in Berlin sein. Nein, dass ich meine Herzenswünsche erfüllen kann. Nur als Beispiel. Der Mensch kann das, technisch kann er ja. Fliegen wie ein Vogel, schwimmen wie ein Fisch und rasen wie, was weiß ich. Das kann er durch die Technik. Aber Gott wird, wenn er eingreift, wenn er erscheint, da wird es keine Technik mehr geben. Wir werden keine Technik mehr brauchen. Das werden wir mit unserem Leib erledigen. Ja, Jesus ging durch die verschlossene Tür hindurch. Er kam plötzlich und er war plötzlich da und plötzlich bei dem. Wie ging das so schnell? Wir werden einen verherrlichten Leib haben. Wir werden erstaunt sein. Das ist meine Hoffnung. Das wird meine Hoffnung. Und wir werden auferstehen. Wir werden einen neuen Körper haben, ein neues Gefühl haben, neuen Verstand haben, neue Wünsche haben, neue Träume haben. Nein, im Himmel wird es nicht mehr geben. Glauben wird es nicht mehr geben. Und Hoffnung wird es auch nicht mehr geben. Aber ich werde den Herrn lieben. Ich werde den Herrn lieben. Dann wirst du das Gute sehen, das Gute bekommen. Und ich ermutige dich hier, glaub an das Gute. Glaub an die Liebe, glaub an den Herrn, glaub an das Wort Gottes, was er versprochen hat, dass es in Erfüllung gehen wird. Da wird kein Wort auf den Boden fallen, sagt der Herr. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Glaub das. Und du wirst merken, plötzlich, wenn du dem Herrn dienst, dem Herrn vertraust, die Hoffnung wird alles verdrängen, wie ein Schiff das Wasser verdrängt. Und du wirst dir deine Bahn brechen, mach dir Mut. Hoff auf den Herrn, nicht auf die falschen Tröster, die dir irgendwie was vorgaukeln. Wir sollen aufhören, auf die ganzen Gaukeleien zu hören. Weißt du, du musst ganz genau selber wissen, was dran ist, was Sache ist. Und nicht Vertraue dem Herrn. Ich kann dir sagen, ich kann dir Hände auflegen, kann für dich beten. Vertraue dem Herrn. Aber Vertrauen, Glauben und Hoffen, das musst du selber. Ich kann dich nur unterstützen, dich ein bisschen anschieben, einen Ruck geben. Aber du musst es selber machen. Und es kann niemand zu dir kommen. Das musst du selber erfassen, begreifen. Wir waren eins ohne Gott und ohne Hoffnung. Und jetzt, du kennst die Wahrheit, kennst das Geheimnis des Glaubens. Du weißt, er ist der Einzige, dem man wirklich vertrauen kann. Allen Menschen kannst du nicht vertrauen. Du kannst niemandem mehr vertrauen. Heutzutage nicht mehr. Verstehst? Selbst den liebsten Menschen kannst du heute nicht mal vertrauen. Aber dem Herrn kann ich vertrauen. Dem Herrn kann ich vertrauen. Und dein Kampf ist ein geistlicher Kampf. Bist entzückt. Oh, Jesus, mein Jesus. Mein Jesus. Mein Jesus. Aber diesen Kampf musst du selber kämpfen. Diese Verzückung musst du selbst erleben. Ich war entrückt. Paulus konnte den Timotheus und den anderen, den Titus und den ganzen Aposteln das nicht beibringen. Das mussten sie selber begreifen und selber kapieren. Weißt du, irgendwo, du weißt, du wünschst, aber Gott will auch, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Dass du die Dinge in Anspruch nimmst, was Gott dir versprochen hat. Hoffen, ich hoffe, ich warte auf das Reich Gottes. Noch ein Vers in der Bibel, Psalm 138, Vers 6. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und da wirst du erstaunt sein, was das alles bedeutet. Hoffen, da wirst du nicht ein Narr, weil in dieser Welt, bei den Weltmenschen, ob es Politik oder Religion ist, was es auch ist, Hoffen und Harren macht die Menschen zum Narren. Aber wenn du dem Herrn vertraust, wirst du nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden, der Gott, der Jesus, dem Heiligen Geist vertraut. Psalm 138. Denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt die Stolzen von Ferne, von weit her. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Die rechte Hand Gottes behält den Sieg. Der Herr wird meine Sache hinausführen, ob es Rechtssache ist, persönliche Sache ist, Glaubenssache ist. Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig und das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen. Herr, wirke weiter. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bin bereit für deine Wunder. Hoffnung belebt uns wieder. Herr, oh, du wirst dich rächen. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss nicht durchboxen. Du kannst kämpfen, so viel du willst. Es liegt nicht an jemandem laufen oder wollen, sondern allein an Gottes Erbarmen, Leute. Du kannst dich zu Tode beten. Wird nichts passieren. Du brauchst die Gnade Gottes. Diese Voraussetzungen müssen da sein und dann passiert es von selbst. Gott hat uns nicht ein störungsfreies Leben versprochen. Weißt du, dass wir keine Probleme haben. Er hat uns gesagt, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Aber wir werden beruhigt. Gottes Hilfe ist da. Gott sieht mich. Gott kennt mich. Auch wenn mir die Flügel hängen und ich nicht mehr weiter kann. Immer wenn wir angegriffen werden, in Not sind und so weiter, wenn es uns schlecht geht, streckt es seine Hand aus und er hilft uns, rettet uns, gibt uns Hoffnung. Man tut es, gib dich nicht auf. Wie oft hat er das zu mir gesagt? Ich habe mal vor vielen Jahren Probleme gehabt, schlimme Probleme, geistliche Probleme. Also, nein, geistliche weniger, aber doch, das hängt alles zusammen. Wenn du geistliche Probleme, wenn du irdische Probleme hast, hast du auch geistliche Probleme, seelische Probleme. Also hat er Probleme und dann habe ich eine Vision bekommen für mich selber. Und dann sehe ich so Nussschale. Und das so wie ein Schiff. Und ich bin in dieser Nussschale. Und da habe ich Angst, ich kipp um. In diesem ganzen Wirr, diesem wilden Gewässer, diesen Wasserfall, wo ich da fahre, diese Strömung, die Strömung ist so stark, ich kipp um. Und dann sagt eine Stimme, du wirst nicht umkippen, wenn du dich selbst nicht umwirfst. Halte aus. Ich muss Position halten. Und Gott wird mich durchtragen. Der Einzige, der versagen kann, das bist du selber. Und das war für mich so eine Lektion. Ich werde nicht umkippen. Diese Nussschale, ich habe immer Angst gehabt, das biegt sich schon. So wild Wasser. Verstehst? Das sah so aus, es ist so gefährlich. Aber der Herr sagt, wenn du selbst nicht umkippst, du wirst nicht umkippen. Nur ich selber habe das in der Hand. Und Gottes Meisterhand wird mich halten. Das ist meine Hoffnung. Er kann alles. Yes, he can. Er kann's. Mein Gott kann. Halleluja. Und deshalb, ich vertraue ihm und er schafft es. Und Gott macht keine leeren Versprechen wie die armen Politiker. Was er sagt, das tut er auch. Das kann er auch tun. Er sagt, meines Gold und Silber. Er steuert die Kriege, er lenkt die Menschenherzen wie Wasserbächen. Und ich kann ihm vertrauen. Ich kann ihm vertrauen als kleines Menschlein, wo ich auch immer bin. Er sieht mich und verfolgt mich. Aber im Guten, meine ich. Und dient mir. Das ist meine Hoffnung. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott versteht mich. Und ich bin in seiner Hand. Und wenn ich mich nicht umkippe, wenn ich mich nicht fallen lasse, sondern halte, Herr, ich halte mich an dir, dass du bist meine einzige Hoffnung, du bist meine Chance, meine Gelegenheit. Ich halte, Gott sagt, und ich halte dich erst recht. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Lass uns aufstehen und Gott danken. Lass uns bitten, mit Danksagung vor Gott kund werden. Einfach, dass wir Gott ehren und loben und sagen, Herr, du hast wohlgetan an meiner Seele. Du hast mir geholfen. Durch wie viele Nöten hat mich der gnädige Gott hindurchgetragen. Fang an, die Segnungen zu zählen. Schreib mal auf deine Segnungen, die du erlebt hast, die Gebetserhörungen, die Führungen und Fügungen. Und dann wirst du sagen, also, wenn er gestern mich segnen konnte, vorgestern, kann er auch übermorgen mich noch segnen. Er ist derselbe Gott. Gott nimmt nicht an Kraft ab, sondern er nimmt an Kraft zu. Halleluja. An Liebe nimmt er zu. Oh, Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du so ein starker Gott bist, du wirkst und du bringst Farbe in unserem Leben, du bringst Freude in unserem Leben, du bringst Liebe in unserem Leben, Liebe zu dir, Liebe zu deinem Reich, Liebe zu deinem Wort, Liebe zum Heiligen Geist und ganz besonders Liebe zu Jesus. Halleluja, Halleluja, weil Jesus lebt, werde ich auch morgen leben. Lob und Dank. Halleluja, ich segne meine Geschwister, die jetzt irgendwo im Kampf sind und die drohen umzukippen. Zu scheitern, zu fallen, was auch immer ist. Und sie sitzen in solch einer Nussschale, wie ich einst mal gesessen bin. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du auch ihnen jetzt zurufst, du wirst nicht umfallen. Die Nussschale wird dich durchtragen. Die Nussschale ist stark, die Nussschale kann niemand zerstören. Ich habe dir die Nussschale gegeben und ich werde dich halten, aber du kannst selber umkippen. Herr, halte die Geschwister, dass sie selbst nicht aufgeben und dass sie ja nicht irgendwelchen dummen Menschen glauben. Gib doch deinem Gott auf. Sag doch deinem Gott ab, wie diese Frau von Hiob gesagt hat. Nein, Herr, stärke den schwachen Glauben, den kleinen Glauben, der da ist, diese Nussschalenglauben, dass sie stark sind. Dass sie stark sind. Alle, die dein Wort heute gehört haben und noch hören werden. In Jesu Namen stärke dein Volk und deine Kinder. Amen.